Was gibt es eigentlich auf Tulgana 4 zu sehen? Und was ist eigentlich die beste Station für Rutherford? Das alles werden wir hören, wenn wir jetzt die Folge Envoys besprechen, die zweite Folge von Lower Decks. Viel Spaß!
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Ungewohnt, ne?
Ja, schon ein bisschen, aber immer noch super.
Es ist mega, aber ja, ich hatte kurz das Gefühl, ich habe irgendeinen falschen Knopf gedrückt und ich hätte irgendeinen anderen Podcast gestartet, irgendwie als random irgendeinen anderen Podcast. Nee, aber es ist schon, wir gehören zueinander, das ist schon eindeutig.
Ja, aber dazu gehört auch deine wunderschöne Begrüßung, jetzt starte doch endlich mal.
Du hast völlig recht. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer neuen Folge Star Trek Lower Decks. Das ist die zweite Folge, sie heißt auf den Namen Envoy oder sie hört auf den Namen Envoy oder heißt Envoy. Wie ihr mögt, das könnt ihr selber zusammenpuzzeln. Auf dem Panel heute zusammen gepuzzelt.
Andreas Thom.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass auch wir mit dabei sind. Hat so leichte Verzögerungen im Betriebsablauf gegeben, sowohl heute als auch generell. Aber hey, wir sind da und wir brennen auf diese zweite spannende, sehr ereignisreiche, wilde Folge von Star Trek Lower Decks.
Absolut, aber wir müssen uns erstmal noch ein bisschen kalibrieren. Das heißt, Leute, wenn ihr sofort zum Inhalt wollt, dann geht doch mal eine Kapitelmarke weiter. Denn wir müssen mal kurz ankommen. Lieber Sebastian, erstens, diese Folge heißt Envoys.
Was habe ich gesagt? Envoy. Entschuldigung, ja. Envoys. Envoys.
Zweitens, Sebastian, wie geht's dir denn?
Ach ja, eigentlich ganz gut. Ich habe sowas wie so einen kleinen Mini-Urlaub gemacht. Also das war ursprünglich mal mein Jahresurlaub, der dann von 3 auf 2 auf, also Wochen muss ich noch sagen, Wochen auf ja. 2 Tage, 2,5 Tage geschrumpft ist. Aber
das 2020-Phänomen.
2,5 Tage
eingegangen ist.
Genau, 2,5 Tage Jahresurlaub. Es ist auch nicht so wahr. Also wir waren auch schon mit ein paar Freunden unterwegs, was man ja nicht so laut sagen darf. Natürlich alles Corona-konform, soweit es geht, mit ein paar Freunden unterwegs vor ein paar Wochen. Aber das war eigentlich tatsächlich sowas wie Familienurlaub. Das hätte eigentlich sowas wie Familienurlaub werden sollen. Also es war auch Familienurlaub, aber es war halt dann am Ende kürzer als gedacht aus Gründen. Aber ey, immerhin, es war schön draußen. Wir waren draußen in der Natur und ich bin fast sowas wie erholt zurückgekommen.
Das ist wunderbar.
Es ist wunderbar.
Ich habe jetzt schon wieder eine Woche gearbeitet.
Das ist nicht so wunderbar, nehme ich an.
Nee, es ist tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ich bin überhaupt kein Gegner von Masken. Im Gegenteil, ich finde Masken super. Allerdings muss ich schon sagen, wenn man so 8 Stunden am Tag damit unterrichtet, es ist bei bestimmten Temperaturen hat das einen gewissen Anstrengungsgrad, muss man sagen.
Definitiv. Ich empfehle vor allen Dingen auch, wenn du selbst genähte Masken benutzt, das weiß ich nicht, oder ob er das dürft oder ob er dann sowieso irgendwelche, was auch immer, Masken zur Verfügung gestellt bekommt. Aber ich sage den Satz kurz zu Ende. Ich empfehle auf jeden Fall so Schnürriemen hinten anstatt Gummis. Also so, es gibt so weiche, gepolsterte Schnürriemen und die bindet man einfach so auf seine sein quasi Ohr zu Nase zu Ohr Abstand und dann sind die, finde ich, im Tragekomfort deutlich besser als alles, was mit Gummizügen gemacht wird, weil da fallen dir wirklich nach 2 Stunden die Ohren ab.
Ja, bei den Ohren geht's noch. Also ich habe mir, wir tragen tatsächlich so Baumwollmasken,
ja.
Aber ich habe mir Filter besorgt, die man dann noch reinschieben kann. Das ist ganz praktisch, weil die damit so, also es ist nicht ganz FFP2, aber zumindest haben sie so einen gewissen größeren Schutz dadurch.
Ja.
Sind auch relativ eng anliegend, das heißt, das passt ganz gut. Ich fühle mich dadurch einigermaßen geschützt, das natürlich auch irgendwie ein Gefühl ist, was eigentlich nicht aufkommen darf, ne, weil man nicht so 100% geschützt ist mit diesen Masken.
Nee, eigentlich geht es ja auch primär darum, die anderen zu schützen vor sich selber.
Genau.
Ne? Aber klar, wenn du da noch ein kleines Filterchen drin hast, dann ist ja auch immer ein gutes Gefühl, wenn man ein gutes Gefühl hat.
Genau. Und dann mit Lüften und viel rausgehen und sowas geht das schon. Aber es ist doch deutlich anstrengend, gerade irgendwie, wenn man 31 Grad irgendwie hat. Und
voll.
Wir arbeiten da schon ein bisschen mit hitzefrei und sowas, aber das geht dann halt auch erst irgendwie um 11, 12, 1 Uhr.
Hm.
Und bis dahin habe ich schon 2 Masken durchgeschwitzt. Nun gut, aber das soll nicht euer Problem sein. Das ist mehr oder weniger mein Problem. Die nächsten Wochen wird ja ein bisschen kühler. Mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Ja.
Und unterm Strich bleibt es natürlich dabei, dass Masken immer noch das Tool der Wahl sind und eigentlich auch ein Mittel, was man irgendwie überleben kann. Das ist vielleicht alles nicht so geil, gerade wenn es so warm draußen ist, aber wenn man jetzt nicht gerade Lehrer ist oder in der Öffentlichkeit viel arbeitet, dann zieht man sie in der Regel ja auch nochmal eben kurz zum Einkaufen an und that's it. Und ich finde, das kann man ganz gut aushalten.
Ja, voll gut. Also ich bin irgendwie, ich glaube am Donnerstag war das, dann war ich sehr, sehr lange in der Schule, ich glaube so bis 17 Uhr ungefähr. Mm. Und auf dem Nachhauseweg habe ich dann gedacht, oh, jetzt hast du wirklich keine Lust mehr, dir irgendwie noch Essen zuzubereiten. Hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und habe dann an so einem mobilen Burgerladen angehalten, der bei uns in der Stadt öfter mal steht. Mm. Sehr, sehr gut. So ein Bio-Burgerladen mobil, total toll. Mhm. Da stand dann aber irgendwie so ein Ex-Abiturient von 2020 drin. Und ich stand mit Maske vor seinem Burgerladen. Er sagte dann irgendwann so, hör mal, du kannst die Maske ruhig absetzen. Er hatte selber keine auf. Und dann denke ich so, ja, komm, aber Junge, ich habe die jetzt 8 Stunden angehabt. Das ist mir jetzt auch völlig egal. Aber du arbeitest hier gerade mit Essen. Du bereitest Nahrung zu. Zieh deine
Maske an.
Meine, so, Typ. Ja. Ah, ja, gut, aber gut.
Ja, ich weiß.
Wir haben Verständnis füreinander. Wir schauen auf uns. Wir sind tolerant gegenüber allem anderen. Aber vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr auf uns aufpassen. Deswegen, Leute, tragt Masken und
passt auf euch auf, genau. Also ne, die Infektionszahlen sind jetzt noch nicht mega krass, wahnsinnig total alarmierend, aber es ist, ich sag mal so, es war schon mal besser, ja.
Genau, genau. Und niemand will, dass wir wieder täglich senden.
Weder ihr noch wir vermutlich.
Genau.
Genau, ich habe den Quarantäne-Cast-Jingle auch schon eingemottet. Der ist gut, der
wird nie wieder ausgepackt.
Der ist geschreddert.
Außer wir besprechen irgendwann TAS, weil der passt ja eigentlich für TAS tatsächlich. Ne?
Nein, ich finde tatsächlich, wir müssen, könnt ihr ja mal mit überlegen. Ich würde, also ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich inständig, dass wir den Quarantäne-Cast nicht mehr ausmotten müssen, weil ich glaube auch, dass wir da so ein bisschen Mindset-mäßig durch sind. Ja. Er hat seine Berechtigung gehabt und auch diese ganze Quarantäne-Cast-Nummer, die hat, glaube ich, sowohl uns als auch euch vielleicht ein Stück weit geholfen. Also uns würde ich sagen, auf jeden Fall durch gerade diese komische Anfangszeit. Mhm. Aber ich glaube, wir sind ja jetzt auch in so einer Art Corona-Alltag angekommen. Das, was nicht heißen soll, ist, dass ich damit okay bin und wir für den Rest unseres Lebens mit Corona und Masken leben wollen.
Ich hoffe, vorübergehende neue Realität.
Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr, sehr schön ausgedrückt, Herr Dohm.
Danke.
Und
dafür würde ich bezahlen.
Ich glaube, das schockiert jetzt. Also es ist jetzt, am Anfang war es ja schon eine kleine Schockstarre und so ein, wirklich, das passiert hier gerade und was wollen wir jetzt machen? Ich glaube, selbst wenn es jetzt nochmal zu so einer härteren Regelung kommen sollte, was wir alle nicht hoffen, wir kennen es ja schon so, ne? Und vielleicht muss man dann nicht mehr so krass quasi ein Outbreak ist vielleicht das Wort in dem Zusammenhang, Outbreak-Programm, ja. Wollte ich sagen. Ein Überbrückungsprogramm starten, weil wir haben ja jetzt ja auch für den Fall vermutlich alle schon irgendwie unsere Routinen. Aber ich hoffe, dass es nicht mehr so weit kommen wird und noch mehr hoffe ich, dass wir bald wieder neuen Realität ankommen werden, wo dieser blöde Virus vielleicht keine so große Rolle mehr spielen wird.
Ja. Vielleicht hilft ja schon dieser russische Impfstoff.
Ja, Sputnik, auf jeden Fall.
Sputnik 5.
Wie? Was?
Ja, ich weiß immer noch nicht, ob das Sputnik 5, also das ist halt lateinisch 5 ist. Ja. Ich glaube eher, es steht für Sputnik wie.
Wie Wladimir.
Nee, für Virus.
Ach so. Glaube also, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine, in den Nachrichten, ich weiß nicht, ob es Deutschlandfunk oder WDR war, haben sie Sputnik 5 gesagt. Deswegen habe ich jetzt gedacht,
ja,
es ist Sputnik
5. Ja, ganz, 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 ganz schlecht informiert. Gerade der Deutschlandfunk, ganz, ganz schlecht informiert. Die haben auch dünnes ganz, ganz schlechtes Rechercheteam.
Dünnes so. Eis. das meint er nicht so. Er meint das gar nicht so. Also für den Fall ist ja keine Uni.
Haben die überhaupt eine Dokumentationsabteilung? Weiß ich ja gar nicht. So, Sebastian, wollen wir nicht über Star Trek reden?
Ich bin mir nicht sicher. Meine Grundstimmung ist so angegriffen. Was ich sagen wollte ursprünglich ist, wenn ihr eine Idee habt, wie wir den Quarantäne-Cast-Jingle anders verwenden könnten, also ich habe schon 1-2 Ideen, wenn eure besser sind, würde ich sie vielleicht nochmal aufgeben. Dann schreibt,
dafür müsstest du deine Ideen aber erzählen.
Nee, das, ich sage dann hinterher, ich behaupte dann hinterher, wenn eine besser war, als bei meine.
Achso, ich verstehe.
Ja, dann schreibt uns das doch gerne oder sagt uns das auf den bekannten sozialmedialen Kanälen oder auch auf unserem Anrufbeantworter, dessen Nummer am Ende gesagt werden wird. Das heißt, ihr müsst jetzt noch den Cast kurz hinter euch bringen. Aber dann
02291, UKTA UK2.
Ich dachte, ich mache jetzt einen Cliffhanger. Jetzt hast du ihn verkackt.
Cliffhanger, wir brauchen keine Cliffhanger. Die Leute wollen hören. Das alles, was wir gerade labern, das ist für die
Gold.
Leute völlig uninteressant. Das
ist Gold.
Nee, das ist nur für die Leute, die im Auto sitzen und deswegen nicht weiterschalten können. Die anderen, die haben wir schon lange verloren.
Das ist das wahre Geheimnis, warum Podcasts so erfolgreich sind. Das ist dieses, ich schalte mal eben schnell einen Podcast einfach, nämlich weiß, der wird irgendwann gut. Und dann gibt es immer vorher eine halbe Stunde Bullshit, bis der Part kommt, wo es wirklich gut wird. Und
ist das nicht der Grund, warum überhaupt noch jemand Radio hört?
Ja, was? Nein, Radio kannst ja. Das Radio ist ja ein Interface oder hat vielmehr ein Interface, dass du in der Regel, wenn du Radio hörst, unterwegs, was häufig im Auto ist, umschalten kannst. Man nennt es Sender. Senderwahl.
Ja, ein anderer Sender ist ja auch nicht besser.
Ja. Was ist denn heute los? Was ist denn für eine Radiofeindlichkeit? Das ist ja.
Die ist überhaupt nicht da. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen im Diss-Modus. Übrigens,
kommen wir doch zurück in den Duo-Modus.
Unser Batmiral hat sich bei mir gemeldet.
Ja, bei mir auch. Ich habe unseren Batmiral nachts vor dem Sender getroffen, in einem Tête-à-Tête, möchte ich sagen.
Tête-à-Tête.
Ja, die Kollegen von, das, ich glaube, ich darf das jetzt offiziell was sagen, weil es ist schon passiert. Ne? Die Kollegen von Was mit Medien, die gehen nämlich neue Wege und werden Was mit Medien oder ich war immer, wie es auch immer dann heißen wird, ich vermute mal, es wird weiter Was mit Medien heißen, aber sie werden es nicht mehr mit Deutschlandfunk Nova zusammen machen. Das ist ja irgendwie, glaube ich, die dritte Station gewesen, die sie, oder vielleicht vierte. Also sie haben es, glaube ich, bei Radio Q angefangen. Das ist in Münster, das Hochschulradio. Dann haben sie es irgendwann mal, ich glaube, ganz alleine gemacht. Irgendwann mal mit dem Handelsblatt in der Kooperation. Und dann kam Deutschlandfunk Nova und ich glaube, das sind auch 8 Jahre gewesen und jetzt wollen sie nochmal was Neues probieren, weil sie ja die ganze Zeit irgendwie von neuen Medienformaten erzählen und jetzt wollen sie irgendwie nochmal irgendwie was ganz Neues machen. Vermutlich schon ab nächster Woche, auf jeden Fall, also ab dieser Woche sprich. Ja, und nach dieser letzten Sendung tatsächlich sind sie mir über den Weg gelaufen auf dem Parkplatz. Und wir haben ein bisschen gequatscht und ich hab dann auch dem Kollegen Batmull gesagt, dass wir uns große Sorgen um ihn machen, sowohl finanziell als auch psychisch, aber wir sollen uns keine Sorgen machen.
Ja, so viel hat er mir auch geschrieben.
Ja, es wird noch was passieren, hat er gesagt. Er hat Großes angekündigt und er ist gespannt darauf, wie wir darauf reagieren. Was mir wiederum ein bisschen Sorge bereitet.
Genau, ich finde es ganz gut, dass er eigentlich immer diesen Platz belegt hat und sich nichts gewünscht hat, denn es stehen einige Leute in der Pipeline, die sich unbedingt Star Trek 5 wünschen wollen. Lieber Daniel, bleib nur ruhig noch ein bisschen Batmiral, ja. Bevor irgendwer da in diese Coole rückt. Chris Cooler, der Autor dieser Folge, N-Voice. Entschuldigung, mach einfach weiter.
Ich hab das Gefühl, dass er noch die Money Power, die er in uns reingepumpt hat, nutzen wird, um uns vor eine ganz besondere Aufgabe zu stellen.
Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Ob wir die Doku-Captains mal besprechen sollen.
vielleicht alle Shatner-Dokus.
Oh Gott, da sind wir ziemlich lang unterwegs.
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie unterhaltsam das wird. Obwohl, Captains würde ich mir schon nochmal angucken.
Die war schon toll.
Irgendwie war die toll.
Sebastian, sollen wir über die Folge sprechen?
Wie wär's denn mit Feedback? Was hältst du von Feedback?
Oh, Feedback, ja, natürlich. Ich habe ja einiges Feedback vorbereitet hier, zum Beispiel von Roger, over.
Ja, dann damit ist vorbei eigentlich, oder?
Im Prinzip schon.
Ja.
Feedback, das auf discoverypanel.de gekommen ist. Vielen Dank dafür, da ist einiges Feedback gekommen.
Ja.
Das von Roger finde ich relativ repräsentativ für das, wie denn wie denn Lower Decks bei den Leuten angekommen ist, die es schon gesehen haben. Das finde ich relativ toll.
Ja.
Er schreibt, merci für die tolle Besprechung. Kürzlich habe ich in Folgebesprechung einer anderen Serie reingehört, irgendeine Mystery-Serie. Und jetzt schätze ich eure Besprechung noch viel mehr, da ihr nicht einfach nur die Handlung nacherzählt.
Naja.
Ja, aber wir geben schon ein paar Kommentare dazu.
Ja, stimmt.
Er sagt, ich habe Lower Decks angeschaut, ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig warm damit. Aber ich glaube, das kommt mit den nächsten Folgen, wenn sich meine Erwartungen bezüglich Humor und Storytelling eingependelt haben. Ich musste zwar nirgends laut loslachen, aber doch an einigen Stellen schmunzeln und hatte kleine, kurze Lacher. Ich finde, es ist Star Trek, aber natürlich andersartig. Für mich persönlich hat das sogar mehr Star Trek-Feeling als Picard. Aber ja, ich denke, man muss diese Art von Animationsserien im Allgemeinen mögen, damit man die Serie schätzen kann. Mehr Star Trek als Picard, was sagst du?
Es ist eine gewagte These, weil für mich ist halt Picard Star Trek. Also die Figur Picard ist sehr, sehr, sehr Star Trek. Aber ich weiß, was er meint. Ne? Also es ist natürlich mehr dieses TNG-Feeling, was da konserviert wird und zelebriert wird. Ne? Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Mehr Star Trek als Picard. Picard ist halt schon anderes Star Trek gewesen, aber es ist schon für mich schon auch jetzt Star Trek. So, ne?
Er betont ja mehr Star Trek-Feeling als Picard. Und da würde ich, glaube ich, auch mitgehen tatsächlich. Wobei ich halt, also und das macht er ja auch nicht, ich würde niemanden ernst nehmen, der sagt, irgendwas, was Star Trek heißt, ist kein Star Trek.
Ja,
so,
ja,
wie, es gibt ja Leute, die sagen, ja, Discovery, das ist kein Star Trek und Picard, das ist kein Star Trek, Lower Decks, das ist kein Star Trek. Leute, guckt mal in den Titel, dann seht ihr, es ist Star Trek. So, Punkt. Das ist auch ein Fakt, da braucht man überhaupt nicht drüber diskutieren. Mhm. Ihr könnt sagen, es ist nicht euer Star Trek, sondern es ist nicht das richtige Star Trek-Feeling oder sowas. Aber bitte lasst doch diesen Satz, es ist kein Star Trek, das ist einfach nur Bullshit.
Aber da könnte ich mitgehen. Also das Star Trek-Feeling, wenn ich jetzt so davon ausgehe, so wie ich sozialisiert wurde, nämlich mit TNG, ist das tatsächlich da ist mehr von da in Lower Decks als bei Picard, das stimmt schon. Wobei natürlich die Momente, die Star Trek Feeling in Picard erzeugen, much more intense sind. Also so dieses, ne, also die Data-Momente, sowohl am Anfang als auch am Ende oder so. Also auch als wenn Seven auftaucht oder so, weißt du, oder die Folge mit Riker und Troy, das sind schon für mich Star Trek Feeling pur Momente. Das ist natürlich nicht, wir sind nicht auf der Enterprise D und wir sind so nicht irgendwie unterwegs im Weltall, also wir sind auch unterwegs im Weltall, aber you know what I mean. Also es ist nicht so dieses ursprüngliche Mission für Mission Ding.
Genau.
Aber das sind schon für mich auch große Star Trek Feeling Momente. Aber ich kann mit dieser These mitgehen, dass die zwei Folgen Lower Decks vielleicht in der Kontinuität mehr Star Trek Feeling geboten haben als vielleicht zwei Folgen Picard in der Kontinuität.
Ja, und ich bin gespannt. Ich würde sogar sagen, diese zweite Folge bestätigt diese These noch ein Stück mehr, aber dazu später mehr. Da müssen wir auch noch vielleicht was im Fazit zu sagen.
Ja, da bin ich eh drauf gespannt. Und natürlich, ich finde, das ist auch, was Roger Over da sagt, muss man irgendwie auch grob einen Zugang haben zu Animationsserien, sonst kann man das halt irgendwie vielleicht nicht so richtig wertschätzen. Wobei ich finde, dass einem der Zugang hier wirklich leicht gemacht wird, weil es jetzt nicht so total Zeichentrick-Comic-esque verstörend abgedreht seltsam ist. Also ich finde, es sieht schon irgendwie auch alles sehr clean und ja, also man könnte, finde ich, fast zwischendurch vergessen, dass es eine Animationsserie ist hier und da.
Voll, und ich habe den Zugang zu Rick and Morty, habe ich ja gesagt, den habe ich nie gefunden. Ich werde ihn irgendwann noch finden. Aber die letzte Animationsserie, die ich gesehen habe, war BoJack Horseman.
Ja.
Und ich finde, das ist schon eher der Style, den hier Lower Decks anschlägt. Ne? Nämlich dieses einigermaßen realistisch, natürlich ab und zu mal ein bisschen schnellere, ne?
Ja.
Aber auch nicht total, wir springen die ganze Zeit durch die Gegend und man kann überhaupt nicht mehr folgen, so schnell ist das alles geschnitten. Sowas, finde ich, ist Lower Decks nicht. Und dementsprechend würde ich auch sagen, du hast recht, der Zugang, der wird uns hier einigermaßen leicht gemacht. Ich bin kein großer Fan von Animationsserien, aber Lower Decks ging relativ schnell bei mir.
Wobei ich sagen muss, dass BoJack Horseman so vom Style her schon ein bisschen mehr edgy ist. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, was diesen Realitätsbezug angeht. Aber wenn ihr so die Zeichnung quasi, Zeichnung ist wahrscheinlich wieder der falsche Begriff, die Animation oder so
anschaust. Animationsart ist eine andere, klar. Aber,
Komm, einen
machst du weiter mit Ralf?
Genau, einen nehmen wir noch, weil er so schön auch dazu passt und im Prinzip auch so ein bisschen repräsentativ ist, ähnlich wie jetzt das von Roger Over für das, was ich auch viel gelesen habe im Netz, was so die Konzeptionshaltung der Menschen, die es schon sehen konnten oder getan haben, weil konnten zwischenzeitlich alle, ich weiß gar nicht, ist noch auf YouTube jetzt?
Nee, das waren ein paar Stunden, die es auf YouTube waren.
Ach krass, okay.
Wahrscheinlich war das ein Fehler, dass da irgendwie ich glaube, die wollten es für die USA freischalten. Ich glaube, das haben sie auch weiterhin gemacht.
Ah, okay.
Aber es war kurzfristig eben für die gesamte Welt freigeschaltet und ein paar Stunden lang konnte man das dann sehen.
Ach, siehste,
sie wieder vom Netz genommen haben.
Ich habe tatsächlich gemutmaßt, ich habe mich dann nicht mehr weiter mit befasst, dass sie es quasi bewusst gemacht haben und gesagt haben, komm, wir könnten mal die erste Folge angucken, quasi auch weltweit, weil wir wissen, ihr seid heiß drauf und wir haben euch gehört so. Und während die, was auch immer, Synchronisationsarbeiten oder was auch immer da gerade noch im Hintergrund alles läuft, eben läuft, könnt ihr euch einfach schon mal den ersten Dings angucken. Aber okay, dann war das
anders. Man hört immer wieder Gerüchte. Man hört Gerüchte, dass es verkauft ist. Man hört Gerüchte, dass es bald kommt. Ich glaube tatsächlich, wir werden noch vor dem Start von Discovery tatsächlich Lower Decks irgendwo sehen können in Deutschland.
Hm. Ich hoffe. Und das Gute ist, wenn ihr das jetzt hört und es bisher nicht gesehen habt und jetzt offiziell es sehen konntet, dann wisst ihr, dass es soweit gewesen ist und ihr habt alle Folgen schon. Ihr könnt die jetzt quasi binge-watchen, hören, würde man sagen. Ja, vielleicht. Also unsere Folgen meine ich.
Unsere Folgen sind da,
genau. Ja. Ralf schreibt, hallo ihr Lieben, vielen Dank für eure Folge. Ich bin auch schon in den Genuss von Lower Decks gekommen und habe eure Episode dazu richtig genießen können. Ich bin von Lower Decks überaus positiv überrascht. Was kann eine Mischung von Star Trek und Zeichentrick schon werden, habe ich mir da gedacht. Man hat ja schon mal Trailer sehen können, dass es so ein wenig South Park, dass es so ein wenig South Park Charakter hat. Will ich das? Fragt er sich da selber. Nach der Folge kann ich sagen, ja, das will ich. Vielleicht bin ich auch nur so begeistert, weil ich wenig Erwartungen hatte. Aber von allen ersten Folgen aller Star Treks der letzten 20 Jahre hat mich Lower Decks am besten unterhalten. Und das ist auf jeden Fall meine Aussage, ne?
Das ist eine starke Aussage, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass, ja, ich war eigentlich nie so richtig enttäuscht von den ersten Folgen. Ich fand eigentlich die ersten Folgen von allen Serien recht gut, um reinzukommen. Und ja, also
ich kann es schon nachvollziehen, was er da schreibt. Ich finde, es geht schon echt ganz gut rein. Also man wird gut reingeholt. Es passiert, also jetzt auch gerade nach der zweiten Folge, es passiert viel. Es ist durchaus dicht. Es erzählt viel. Man hat viel Wiedererkennungspotenziale und Möglichkeiten. Also ich kann es schon ein Stück weit nachvollziehen, wobei ich auch bei dir so ein bisschen mitgehe. Ich finde, erste Folgen waren jetzt nie... Also sie waren gerne mal speziell, ne? Mission Farpoint ist speziell, der Caretaker ist speziell, so, ne? Manche sagen auch langweilig, aber ich finde auch beide dieser gerade genannten Folgen haben für mich auch einen gewissen Charme. Auch die wie heißt denn die DS9 nochmal, die erste?
Der Abgesandte
ist auch speziell. So, ne, also das, aber.
Fand ich fast noch die schlechteste, auch wenn ich, wie ihr wisst, großer DS9-Fan bin. Ich glaube, das fand ich die schlechteste Einführungsepisode von allen.
Die sind halt irgendwie alle so ein bisschen metaphysisch oder auch so ein bisschen gemütlich oder so ein bisschen. Also, es sind alles eher keine Actionfolgen, ne?
Ja, aber Broken Arrow von Enterprise fängt ganz gut an, finde ich.
Stimmt, ja, die ist gut.
Der Prolog von Discovery, den finde ich ziemlich stark immer noch, diese Doppelfolge. Und Picard hat eigentlich auch ganz gut eingeführt. Also da waren wir auch nach der ersten Folge relativ begeistert. Ich würde sagen, erste Folgen hat Star Trek immer ganz gut hingekriegt. Und ich finde aber auch, dass das Lower Decks das hier richtig toll hinbekommt, nämlich gleichzeitig so ein bisschen einzuführen, jetzt auch in der zweiten Episode nochmal das Schiff so ein bisschen deutlicher zu zeigen und trotzdem eine Geschichte zu erzählen. Und das ist, finde ich, eine gute Mischung.
Ja. Andi, welche Geschichte erzählen Sie denn? Wollen wir mal drüber sprechen?
Wollen wir doch mal drüber sprechen. Envoys. Was glaubst du, was das auf Deutsch heißt? Hm? Hast du da irgendeine Ahnung? Du Anglist?
Ich alter Anglist. Ich habe eben auch Envoy gesagt, weil Envoy ein Begriff ist, den ich aus der Serie Altered Carbon kenne. Und da ist ein Envoy ein unsterblicher Mensch, wenn ich das richtig erinnere.
Okay. Also die wörtliche Übersetzung, ich weiß nicht, wie sie es am Ende machen, aber die wörtliche Übersetzung ist irgendwas zwischen Abgesandter, Gesandter, Botschafter, Bote oder halt das Ganze im Plural. Ne?
Ich glaube, die Envoys sind auch die, also es sind die relativ viel Kohle haben, weil das kostet Geld. Wenn man sich halt immer wieder beleben will quasi und wer würde...
Du sprichst von Altered Carbon, ne? Ich habe keine Ahnung.
Genau. Und ich glaube, da ist der Begriff Abgesandter vielleicht gar nicht schlecht, weil er ja quasi aus so einer alten Zeit, also von viel früher kommt, so, ne? Also vielleicht sind die Envoys die Abgesandten einer von alten Zeiten, so.
Maybe. Der Autor dieser Folge ist auf jeden Fall Chris Cooler.
Ist übrigens nicht wahr, wenn ich darüber nachdenke, sind die Envoys, glaube ich, die sind das alte, ist das eine alte Kriegerklasse. Egal, ich werde das nochmal recherchieren und irgendwo richtig stellen. Oder ihr könnt mich korrigieren. Ich glaube, die Envoys waren diese alte Kriegerklasse. Whatever. Hey, lass uns über Star Trek reden.
Hören Sie demnächst exklusiv auf Patreon. Sebastian spricht über Altered Carver mit sich selbst.
Mann, wird das ein Spaß. Oder war es doch anders? Nee, ich weiß nicht. Nee, doch.
Wird super. Dauert mindestens anderthalb Stunden.
Ja, ich glaube auch.
Für drei Sätze.
Jetzt widersprich mir nicht. Doch.
So, ich wiederhole nochmal. Der Autor dieser Folge ist Chris Cooler und damit ist schon meine These dahin, dass Mike McMahon alle Folgen schreibt.
Ja, aber gut, ich meine, die These war auch erst eine Woche alt. Ich meine, so schlimm ist es auch nicht.
Eben. Ja, Chris Cooler ist Autor für Animation an verschiedenen Stellen. Er hat beispielsweise eine Folge der HBO-Animationsserie Close Enough geschrieben, die sehr, sehr hoch bewertet wird. Ich glaube, in Deutschland ist sie noch gar nicht rausgekommen.
Nie gehört.
Da geht's, das ist von 2020, da geht's um das Erwachsenwerden zwischen seinen 20ern und den 30ern. Mhm. Das Problem von HBO-Serien in Deutschland ist ja immer, dass Sky die hat. Das heißt, im Prinzip kann sie niemand sehen, weil der Sky-Player so scheiße ist.
Ja, es ist wirklich eine Zumutung. Ich hab mir das ja irgendwie zweimal testweise besorgt, weil ich die Boot-Serie geschaut habe. Mhm. Und dieser Player ist wirklich eine richtige Zumutung. Also das ist so ein bisschen wie, als würdest du AOL starten.
Ich mache das, ich habe es ja tatsächlich sehr, sehr häufig wegen Walking Dead und auch damals wegen Game of Thrones noch gehabt. Es ist grausam. Es ist einfach nur grausam.
Ja.
Ich weiß nicht, was Sky sich daran denkt, dass sie über Jahre hinweg wirklich immer ganz, ganz hinten dran sind mit ihren Playern. Die müssen doch irgendwann mal sagen, okay, wir schmeißen die gesamte Abteilung raus und nehmen mal ganz, ganz neue Programmierer, kaufen die von Netflix weg oder sowas, keine Ahnung, damit das endlich mal läuft.
Ja, aber mal ehrlich, es muss doch Lösungen für sowas geben, irgendwie auch im Internet, die man kaufen kann, softwaremäßig, weißt du? Also selbst hier meine Homecloud, die schafft's, der Videoplayer schafft's, mit dem ich auf dem Fernseher streamen kann, mich am Anfang der Folge zu fragen, ob ich denn da weitermachen will, wo ich aufgehört habe zu gucken. Gibt's bei Sky nicht.
Zum Beispiel.
Gibt's bei Sky nicht.
Oder die Synchrospur anzulassen oder auszuschalten, je nachdem, wenn du das vorher eingestellt hast.
Ja.
Auch das gibt es nicht. Teilweise konnte diese App noch nicht mal irgendwie sich die Anmeldedaten speichern und musste sie jedes Mal neu eingeben. Das war vor 2 Jahren noch. Vor 2 Jahren.
Was richtig Spaß macht auf so einer Fernbedienungstastatur.
Ja, vor allen Dingen auf einer Playstation. Das macht richtig Spaß.
Ah, vertippt, schade.
Ja, genau. So. Aber gut, wir reden nicht über Sky, denn wir wollen ja, wir wollen mal hoffen, dass Sky niemals irgendwas von Star Trek kaufen wird. Gut, die HBO-Serie Close Enough, dafür hat Chris Cooler was geschrieben. Ich werde sie mir irgendwann angucken, weil das spannend klingt. Es geht um das Erwachsenwerden eines Paares zwischen den 20ern und den 30ern. Mhm. Ich finde, das ist da etwas, wo ich sehr, sehr gut andocken kann, weil ich ja quasi auch noch in diesem Alter bin. Chris Cooler hat außerdem 7 Episoden von Wrecked geschrieben. Hast du schon mal von der Serie Wrecked gehört?
Nee, ich glaube nicht.
Das könnte nämlich was für dich sein. Ich weiß, du bist kein großer Comedy-Fan, aber die Story.
Ich bin ja gar nicht kein Comedy-Fan. Ich gucke nur, ich habe nur wenig Gelegenheiten, Comedy zu gucken, wobei es eigentlich auch Quatsch ist, weil ich in letzter Zeit wieder mehr Comedy gucke. Will and Grace gucke ich gerade. Heißt es Will and Grace?
Will and Grace, okay, die 90er wollen nicht zurück.
Nein, ich meine gar nicht Will and Grace. Ich meine Grace und Dingsbums. Frankie and Grace. Grace and Frankie. Nee, Frankie and Grace. Okay. So heißt es, ja. Das sind nicht die 90er, das sind die 2010er, die mich zurück wollen.
Ich erzähle dir mal den Abstract von Wrecked, ja?
Ja.
Nachdem ein Flugzeug auf einer abgelegenen Insel abgestürzt ist, bewältigen 2 neu gewonnene Freunde und eine vielfältige Gruppe von Überlebenden gefährliche Bedrohungen.
Ha, Lost!
Yeah. Klammer auf, von denen viele von ihnen verursacht werden. Die beiden Freunde Danny und Owen haben ihre Chance, ihr mittelmäßiges Leben wieder gut zu machen, indem sie Führer dieser neuen Gesellschaft werden.
Lost.
Also scheint eine Lost-Comedy zu sein. ich würde mir das mal geben, tatsächlich. Lost fand ich ja auch ganz gut, bis es ausgeartet ist, deswegen
Wie wird das, also Wrecked, R-A-T-C oder was?
Wrecked.
Ach, Wrecked. Jetzt macht das auch mit dem Flugzeug-Dingsbums. Absturz. Und das gibt's in Deutschland irgendwo legal zu sehen?
Das weiß ich nicht. Mal kurz. Wir sind ja gerne auf unserer Lieblingsseite werstreamt.es.
Haben wir das jetzt nicht innerhalb von 2 Folgen hintereinander? Wenn wir das weiter so inflationär machen, dann merken die, dass wir einen Werbedeal mit denen haben.
Wer merkt das? Unsere Zuhörer?
Ja, die da draußen.
Nichts, Leute. Die sind doch alle schon weggeschlafen. Wrecked, voll abgestürzt. Oh Gott, der Untertitel macht schon wieder ein bisschen kaputt.
Ja, das stimmt allerdings.
Voll abgestürzt. Der Abstract von bestream.s. Eine Horde Planloser kämpft nach einem Flugzeugabsturz auf einer verlassenen Insel ums Überleben und stolpert dabei von selbstverschuldetem Missgeschick ins nächste. Um das Chaos ein wenig zu bändigen, übernehmen Flugbegleiter Owen, möchte gern Polizist Danny die Führung. Durch die größten Probleme können auch die beiden Alpha-Tiere nicht lösen. Fehlendes WLAN und das notdürftige Essen. Klingt schon nicht mehr ganz so cool wie vorher.
Ja, stimmt.
Aber meine Güte.
Ja.
Ist tatsächlich nur zu kaufen bei Amazon, iTunes und Google Play.
Ja. Okay, wer weiß. Vielleicht kommt er irgendwann mal vorbei.
Ja.
In irgendeiner Flatrate.
Chris Kuhler hat noch einiges mehr geschrieben. Der ist schon seit über 10 Jahren aktiv. Der hat viel Mad-TV geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass es die Serie noch gibt.
Nee, wusste ich auch nicht.
Und der hat eine Folge Community geschrieben.
Ach.
Genau. Ja. Also, Comedy-Autor, viele Animationen, aber auch eben nicht animierte Comedy. Und hier hat er jetzt zum ersten Mal Star Trek geschrieben. Die Regie geführt hat Kim Arndt. Ein sehr unerfahrener Regisseur tatsächlich, der hat vielleicht bisher 10 Folgen gemacht insgesamt.
Oh.
Alle von Animationsserien, meist auch von Kurzserien, wie zum Beispiel Little Big Awesome, nie davon gehört. Hm. Ist aber seit über 20 Jahren in Art Departments unterwegs, meist als Storyboard Artist oder Storyboard Revisionist.
Aha, also solche Leute muss es ja auch geben, ne? Die dann halt quasi, bevor es losgeht, an die Animation Storyboard oder vielleicht auch in richtigen Filmen werden ja auch oder Serien werden ja Storyboards erstellt von Szenen, ne? Damit man sich mal vorstellen kann, wie es dann hinterher aussieht.
Das heißt, der muss das dann zeichnen?
So, der zeichnet das,
Shots zeichnen oder was?
Ja, ich glaube schon. Er zeichnet Szenen, würde ich jetzt denken. Ohne tief in der Filmbranche zu sein, aber ich glaube, das sind die Storyboards.
Okay, und das sind dann so Skizzen? Wo drunter dann der Autor quasi seine Story drunter schreibt, oder wie? Oder der Autor hat es vorher geschrieben und der malt die Skizzen
zu. Genau, ich glaube, so rum funktioniert das, damit man sich quasi schon mal so ein bisschen vorstellen kann, also auch dann quasi mit umgesetzten Regieanweisungen, damit man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen kann, wie das dann hinterher aussieht.
Ja, spannend. Wenn irgendwer mehr Ahnung vom Storyboard-Artist oder Storyboard-Revisionist hat, dann schreibt das doch mal in die Kommentare auf discoverypanel.de. Das würde mich sehr interessieren, wie das denn aussieht, was der Kim Arndt da lange Zeit gemacht hat.
Und ich meine, 10 Folgen ist ja schon mal was, ne? Irgendwann muss man ja irgendwo mit anfangen.
Ja gut, aber es waren wirklich ganz viele von dieser Kurzserie Little Big Awesome. Und ich glaube, der hat bis jetzt 2, 3 längere Folgen gemacht.
Aber um das mal vorwegzunehmen, an der Regie ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen in der Folge.
Nein, überhaupt nicht, genau.
Ja.
Ja. Dann würde ich sagen, wo wir doch schon fast in dieser Folge sind, gehen wir doch komplett rein.
Ha? Ich bitte darum.
Ja. Flups. Erste Szene, die Cerritos schwebt über einem roten Planeten und wir haben tatsächlich einen Cold Open, der mit der Serie, mit der Folge überhaupt nichts zu tun hat. Aber, und das möchte ich dich gleich fragen, vielleicht nachher Auswirkungen hat auf die nächsten Folgen. Vielleicht gibt es doch sowas wie einen horizontalen Erzählstrang. Aber ich erzähle erstmal, was in dieser Szene passiert.
Ja.
Denn wir haben, einige von euch haben ja tatsächlich zum Beispiel auf Twitter geschrieben, dass ihr die Serie nicht seht, sondern nur unsere Folgenbesprechungen hört.
Das finde ich tatsächlich schräg, ja. Das haben auch einige auf discoverypanel.de kommentiert, ja.
Ja, aber
ich finde es spannend.
Wenn das funktioniert, dann werde ich mir auch weiterhin Mühe geben, das möglichst genau zu erzählen, was denn da gerade passiert. Also.
Kopfkino hat irgendwer auf discoverypanel.de geschrieben.
Kopfkino. Ja, Radio ist Kino im Kopf, ne?
Ja, auch Podcast.
Hab ich mal gelernt von irgendwann.
Ja. Ja. Auch Podcast kann Kino im Kopf sein, ja.
Plötzlich gleitet ein Energieball auf das Schiff zu und in das Schiff hinein.
Kurz. Was war das?
Im CSU-Gespräch.
Oh Gott.
Sie gleiten quasi in das Schiff hinein.
Don't.
Ich darf ja keine Akzente nachmachen.
Nee. Auch wenn Stoiber schon gefühlt lange tot ist. Ist aber, glaube ich, gar nicht.
Ist er überhaupt nicht. Der ist im Aufsichtsrat von Bayern München. Ich habe letztens noch mal ein Interview von dem gelesen.
Der ist jeder ist im Aufsichtsrat von Bayern München.
Ja, auch Helmut Marquardt, der Fokus-Chef, Ex-Fokus-Chef.
Echt?
Fakten.
Oh Mann, ey. Ja.
Wir schweifen ab.
Wir
Energieball, ja. Schiff, in das Schiff hinein. Mariner und Tandy kommen gerade so einen Gang entlang und machen irgendwelche Lageristendienste. Die haben so ein paar, so ein paar Container, die sie irgendwo hinbringen.
Ja.
Und treffen dann auf das Energiewesen. Und das sagt ihnen sofort, unterwerft euch. machen die nicht, sondern Mariner schnappt sich das Ding und will es in einen dieser Container sperren.
Ja.
Und, Star Trek-Moment, Tandy fragt zu Recht, ey, das ist ein empfindungsfähiges Wesen, dürfen wir das?
Ja, ja, Mariner ist aber so semi-wichtig.
Genau, also Mariner lernen wir hier schon wieder als jemand kennen, der so ein bisschen uninteressiert an den Vorschriften der Sternenflotte ist.
Ja, oder ja, vielleicht auch aufgrund von eigener Lebenserfahrung.
Exakt, möglich.
Ja, das wäre auch noch ein Punkt, jetzt so, den wir gerne mal diskutieren, also eh werden im Laufe der Folge.
Auf jeden Fall hat sie schon Erfahrung mit Energiekreaturen,
ja,
und weiß, dass die Energiekreaturen aus allem möglichen Zeugs ja, alles Mögliche machen können. Also die können irgendwie aus Energie, aus ihrer Energie, die sie schon aufgenommen haben, irgendwelche Dinge kreieren.
Das sagt er ja auch, ne? Er kann irgendwie aus Photonen Materie oder sowas sagen. Aber ich könnte ja, genau, irgendwas aus Photonen oder wie auch immer sagt, ne? Also
genau.
RS, was auch immer.
S, RS, sie, wie auch immer. Die Energiekreaturen gibt es ja in Star Trek öfter, ne? Also das ähnelt jetzt hier am ehesten der Kreatur von The Child von TNG, ne? Mhm. Als Diana von dem Ding schwanger wird, ja, quasi. Mhm.
Also rein optisch meinst du jetzt.
Ja,
ja.
Übernommen wird quasi ohne Zustimmung. Jetzt ist quasi dann Payback-Time, ne? Das ist, wenn es dasselbe Energiewesen ist, dann dürfen Mariner und Tandy sich jetzt rächen.
Ja.
Rächen.
Lass uns rächen.
Bald ist wieder Herbst, dann muss ich rächen.
Oh Mann. Hast du da keine Leute für in deinem Park, ähnlich in Anwesen? Was macht Bernd eigentlich?
Bernd, lange nicht mehr gesehen. Naja. Statt den Energieball auf jeden Fall einzusperren, zwingt Mariner ihn dann, einen neuen Replikator für sie herzustellen, inklusive Batterie. Das sagt uns natürlich wieder einiges über die USS Cerritos aus.
Nicht, ne? Replikator, sondern Kommunikator, ne? Oder? Nee, das ist so ein, wie heißt das Ding?
Was war das denn? Hier so ein
Untersuchungsgerät. Hilfe, Begriff.
Begriffe sind wie Schall und Rauch.
Ach Gott. Hey, was ist das denn? Replikator, Kommunikator. Ein Tricorder.
Tricorder. Ein von diesen fancy new Tricorder.
Genau, die in der Mitte einen Streifen haben, diesen horizontalen geilen Streifen haben, sagt sie doch noch.
Ja, ja. So ein Orangen, ne?
Ja.
Genau. Ja, der ist total super, aber offensichtlich haben die Ensigns auf der USS Cerritos nicht den geilen Scheiß von der Sternenflotte. So viel erfahren wir jetzt hier dadurch.
Ja, offensichtlich, genau, ja. Ja, Tandy Finn ist auch ganz angetan von der Idee. Ja.
Ja, der Energieball hat dabei aber so viel Energie verloren, dass er beim nächsten Angriff, die beiden gehen nämlich einfach weiter, einfach an Captain Freeman zerschellt.
Du hast noch das wichtige Detail vergessen, weil den Gag fand ich, wir wollen ja keine Gags nacherzählen, aber ich fand es wirklich ganz amüsant, dass sie dann noch irgendwie meinte, hey, Alter, aber nicht nur das Teil alleine, wenn ich was kaufe, dann will ich die Batterien mit dabei haben und dann scheißt er noch so ein Energiekristall aus und dann ist wirklich nichts mehr von ihm übrig, so, ne?
Genau. Ja. Geht dir das auch oft so, dass du irgendwas kaufst und dann sind die Batterien nicht dabei und du ärgerst dich tot?
Das ist eine Frechheit. Ich finde es eine Frechheit, ja. Das ist total. Also, das ist so ein bisschen so wie diese Unart, dass du jetzt irgendwie irgendwelche Devices kaufst, für die entweder A, keine Ladegeräte oder B, keine Anschlusskabel mit dabei sind. Also, du kaufst dir ein, weiß ich nicht, Apple TV und brauchst ein HDMI-Kabel dafür. Was soll denn das?
Ja, aber ich dachte, das ist das Geschäftsmodell von Apple. Das ist einfach eigene Anschlüsse kreiert und dann die Kabel nicht dabei.
HDMI-Kabel, das ist ein...
Diese Kabel kosten dann 700 Euro.
HDMI-Kabel, das kriegst du für 2,50 Euro bei deinem Elektronikhändler des Vertrauens.
Local Dealer.
Ja. Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine und das machen ganz viele. Nicht nur Apple.
Ja. Aber tatsächlich, was machst du denn da hinten? Baust du dein Studio wieder ab? Oder?
Entschuldigung, ich habe wieder gerade irgendwas umgerempelt. Ich habe meine Beine auf Füße auf den Tisch gelegt. Ich wollte hier mal ein bisschen Bequemlichkeit einziehen. Ach du liebe Güte,
jetzt bricht hier aber wirklich alles aus.
So. Hose ist noch an.
Gott sei Dank. Der Energieball hat auf jeden Fall so viel Energie verloren, zerschellt an Captain Freeman. Die überlegt sich übrigens gerade eine Catchphrase.
Das fand ich auch sehr, sehr schön.
Ihr Vorschlag ist, it's warp time.
Also es geht um die Catchphrase, die sie sagen möchte. Und wir wissen, das ist ja für alle Star Trek Captains ein großer Moment. Wenn das Schiff auf Warp geht, ne? Und genau. Da gibt es ja diverse schon besetzte Möglichkeiten von Hit It bis Make It So oder was auch immer. Und
ich habe überlegt, ob es ein dezenter Seitenhieb auf Hit It war, weil Pike hatte ja vorher keinen Während, und bei Discovery hat er dann Hit It.
Ja, bekommen. Stimmt. Aber it's Warping Time.
Warp Time.
Warp Time, Entschuldigung.
Warping Time. Ja, musst du noch dran arbeiten, aber...
Ja.
Keine Ahnung. Warp Time klingt ein bisschen wie Time Warp, ne?
Stimmt.
I remember doing a time warp.
Es ist auch total albern. Stell dir mal vor, da sitzt ein Captain auf Captain's Chair und die wollen auf Warp gehen und sie sagt, hey, it's Warp Time. Und alle drehen sich so um und so.
Ich das so witzig finde.
Es ist auch, weil es völlig absurd ist. Stell dir mal Picard vor. Da gibt es ja dieses schöne Tanzmeme von Picard. Da müsste ich dann die ganze Zeit, ich glaube, die ganze Crew müsste dann die ganze Zeit an dieses Tanzmeme denken, was die ja natürlich auch kennen würden, weil die natürlich alle GIFs benutzen.
Natürlich.
Ja.
Die kennen auch alle Star Trek, wie Mariner vor allen
Dingen. Ja,
ja, was wäre denn, wenn du jetzt hier, Captain Sebastian, was wäre denn deine Catchphrase?
Nicht ins Warping, ins Warp Time. Weiß nicht. Ich würde
Let's go!
Let's make it, sorry, schon vergeben. Let's do it. Forward.
Aber Hit It war schon gut, ne? Hit It.
Oder wie bei Rudder vorzubleiben, flieg geradeaus, kein Kurswechsel oder sowas.
Oder Rutherford. Ja, wie auch immer.
Let's wir gehen fly Rutherford.
Ah, nee. Zu deutsch. Ja. Funktioniert auch nur, ist ein schriftlicher Gag. So, Intro. So, im Intro, oh Gott, sind wir heute albern. Was
ich weiß, zu spät, ist viel zu spät, ja.
Genau, Intro. So, nichts weiter aufgefallen, wir können das Intro überspringen, es ist immer noch schön und die Musik ist immer noch gut, deswegen ist auch unsere Intro-Musik so gut. Lieben Dank hier wieder an Sebastian Klaßmann.
Das machen wir jetzt jedes Mal, wir sagen das jedes Mal, in jeder Folge.
Ja,
ja.
Dann könnt ihr auch zwischendurch immer wieder einspielen oder sowas, aber gut.
Jetzt?
Machen wir am Ende nochmal.
Ah, okay. Ja. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz festhalten, ohne schon zu viel zu fazitten, dass ich das ein sehr gelungenes Open End, wollte ich sagen, Cold Open fand.
Ja, fand ich auch.
Mhm. Ich habe mich sehr amüsiert abgeholt gefühlt von dem, was mir da geboten wurde in diesen ersten Minuten.
Ja, ich auch, tatsächlich. Also guter Einstieg, auch wenn das wirklich nichts mit der Folge zu tun hat.
Aber du hast recht, ich habe auch nicht mehr drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es nochmal so ein bisschen nacherzählst, man kann ja dann natürlich hinterher nochmal drüber sprechen, was ich musste an die Sporenflocke denken aus Discovery, ne?
Ja, genau. Also, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren.
Ja.
Dieser Energieball ist gegen Captain Freeman geflogen und offensichtlich zerschellt, weil er war wirklich noch sehr klein. Aber vielleicht ist er ja auch in sie reingegangen und in ein paar Folgen wird Freeman dann plötzlich ein Energiewesen und verwandelt sie zum Schmetterling.
Es sah ehrlich gesagt schon so ein bisschen so aus, als wäre das so ein bisschen der Gag, so von wegen das große Energieballwesen, was die Menschheit unterjochen wollte, zerschellt jetzt am Brustkorb des Captain. Hätte schon auch der Gag sein können, aber wir halten es beim Auge.
Genau. So, nach dem Intro. Tandy und Mariner gucken sich gerade irgendwelche Fail-Videos von irgendwelchen Admirälen an. als dann Bäumler zu ihnen kommt, denn der hat einen super Auftrag bekommen.
Den Mega-Auftrag.
Ja, und zwar er und nicht Castro oder Petok, die Tandy und Mariner nämlich vorschlagen als die besten Ensigns überhaupt und die hätten den Auftrag bekommen sollen. So.
Ja, also er fragt halt gleichsinnigerweise, was glaubt ihr, wer hat den coolsten Auftrag hier in der Command Crew? So.
Hoffentlich Castro. Castro ist die Beste.
Ach, jetzt erzählen wir doch jeden Witz nach, verdammt.
Ja, das ist schwierig, ne? Wieder eine Erinnerung daran, dass die Show auf einem der am wenigsten wichtigen Schiffe der Sternflotte spielt übrigens, ne? Denn Castro ist ja deswegen die Beste, weil sie tatsächlich ein paar Minuten auf der Enterprise war.
Ja, genau. Ja, geil. Dann wird sich noch kurz über Klingonisch lustig gemacht, weil irgendwie Mariner darüber philosophiert, dass alle klingonischen Worte ja eh ein Apostroph haben, warum auch immer.
Genau, nee, das liegt daran, dass er nämlich sagt, er darf General Corin nach Tulgana 4 bringen. Und Corin wird tatsächlich mit einem Apostroph hinter dem K gesprochen.
Ja.
Auch eher ein schriftlicher Gag, den die hier machen, ehrlich gesagt.
Stimmt, ne? Ja.
Aber was ist denn mit dem Apostroph? Das Apostroph hört man doch überhaupt nicht. Corin.
Gut. Nee.
Bäumler ist auf jeden Fall sehr, sehr stolz, während Mariner die Mission schlecht redet.
Mhm.
Im Verweis darauf, dass der Frachtraum des Cerritos exotisch genug ist. Und ein flüchtiger Blick auf die USS Cerritos macht deutlich, dass das jetzt kein Flaggschiff ist und dass dieser Frachtraum nun auch wirklich nicht so exotisch ist, sondern eher irgendwie ein Frachtraum mit zahlreichen Lecks, schlechter Zustand. Und Rutherford muss noch ein paar Tage in Jeffreys Röhren rumkriechen, um die EPS-Leitung funktionsfähig zu halten. Ne? Also irgendwie so muss man das dann einschätzen.
Ja.
Ne? Ja, und da gibt es auch, glaube ich, es gibt ganz kurz diesen Blick in den Frachtraum, nachdem sie sagt, das ist exotisch genug. Ne?
Ja,
es ist zwei, drei Sekunden wird einfach nur der Frachtraum gezeigt.
Genau. Ne?
Sie sitzen auf einem Haufen Müll, exakt.
Ja.
Ja, Bäumler übt dann noch ein wenig klingonische Begrüßung. Die wird er nicht brauchen, sagen wir so.
So viel steht fest. Also er wird sie trotzdem benutzen, aber er wird sie nicht brauchen. Er wird sie
benutzen. Nuknech. Sagt er immer.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein klingonisches Wort. Hier freuen sich natürlich wieder alle Klingonischlehrer dieser Welt. Denn es wird tatsächlich original klingonisch benutzt. Das Wort kennen wir schon aus TNGs The Emissary. Ne? Da, ja, hier. Ne?
Dings.
Klingonen-Episode. Ne? Die Episode ist übrigens, die Episode The Emissary ist von Hans Beimler geschrieben und ich habe mir da an der Stelle überlegt, ob Bäumler vielleicht eine Hommage an Beimler ist, weil der ja so viele Episoden von TNG und DS9 geschrieben hat.
Ah. Könnte sein, oder? Ja. Könnte sein. Müsste man jemanden fragen, der die Figur erfunden hat.
Ja. Lieber Mike McMahon. Aber gut, der ist so in die Tiefe von Star Trek gegangen, ich könnte mir vorstellen, dass alles eine Referenz ist. Dazu später mehr, würde ich sagen.
Ja.
Ja, nach diesem langen Job, den Rutherford da erledigen musste, kommt er aus einer Jeffreys-Röhre gekrochen, in der er eine Woche unterwegs war. Und er sagt Tandy, jetzt brauchst du noch 3 Tage zum Rekalibrieren. Und damit würde er aber Tandy versetzen, denn er hat ihr versprochen, mit ihr einen Pulsar anzuschauen. So, und Tandy ist schon so, ja gut, okay, kenne ich, viele Leute versprechen vieles und dann brechen sie ihr Versprechen. So, die ist schon so ein bisschen enttäuscht.
Ja, die ist enttäuscht auf jeden Fall, aber ja, vielleicht auch nicht vollständig zu Unrecht, ja.
Ja. Ja, und Rutherford sagt dann, nee, ich will zu meinem Wort stehen, also werde ich meine Karriere jetzt in den Sand setzen und die Abteilung wechseln. So. Dann kann ich nämlich diesen 3 Tagen in der Röhre entkommen und das Date mit dir, ist es denn ein Date?
Ja, das wäre noch zu klären auf jeden
annehmen.
Fall. Ja. Also er sagt...
Das ist schon eine Romanze, oder? Die da zwischen den Beinen
entsteht. Ich glaube auch, dass es eine Romanze ist. Und er sagt das, glaube ich, nur in seinen nicht vorhandenen Bart hinein. Also irgendwie, ja, da müsste ich halt nur irgendwie meine Karriere tauschen. Und bin mir nicht sicher, ob er das an der Stelle so ernst meint.
Ja, aber Tandy sagt, juhu, das würdest du tun, toll.
Ja.
Dann sehen wir uns um 8 Uhr.
Geil. Okay.
Schade.
Ja, gut. Ja. Dann,
ja. Aber wir müssen die beiden weiter beobachten. Also ich sehe wirklich Herzen durch die Luft fliegen.
Ja, ich glaube schon, die sind beide Freaks irgendwie. Oder Nerds oder was auch immer du sagen möchtest.
Nerds, ja.
Nerds, ja. Ja, schon auch irgendwie hier und da in den Randbereichen der charakterlichen Gegebenheiten unterwegs. Also durch sein Implantat ist Rutherford schon auch eher seltsam und Tandy hat sich, finde ich, in dieser Folge hier auch das ein oder andere Mal etwas seltsam bis freakig gezeigt. Aber
so ein bisschen
naiv,
so ein bisschen,
weiß ich nicht. Nee, naiv ist das falsche Wort. Autistisch vielleicht.
Genau, ein bisschen autistisch. Ich wollte es auch sagen, ich weiß nicht genau, ob man damit diesem Krankheitsbild Unrecht tut, aber so ein bisschen halt, dass sie nicht so richtig in Emotionen reinschauen kann.
Ja.
Also, sie hätte eigentlich hier an der Stelle merken müssen, dass Rutherford tatsächlich damit hadert, weil seine große Emotion an den Jeffreys-Röhren hing.
Ja.
Hm? Naja, gut. Aber das müssen wir ein bisschen beobachten. Und es geht ja, das können wir schon sagen, es geht ja alles gut aus.
Es geht ja alles gut aus, ja, richtig.
So. Wir sehen erstmal Bäumler, der kommt in Gala-Uniform mit allerhand Gepäck in die Shuttle Bay. Und erzählt erstmal irgendwie den Typen, die da rumstehen, neben dem Shuttle irgendwas und die sind vollkommen uninteressiert.
Ja, also irgendwie sowas in die Richtung von wegen, behandelt sie gut, Baby, und meint so irgendwie hier das Ding da, ne? Also seinen Shuttle, so nach dem Motto, ja. Ich flieg jetzt hier und ihr könnt es schön für mich vorbereiten.
Ja, Statisten, die keine
Sprechrolle bekommen
Text haben. Keine Sprechrolle, genau.
Und nicht
da
sterben.
Da musst du nicht bezahlt werden. Ja. Ja, im Shuttle wartet aber dann schon Mariner. Die hat sich nämlich die Führung des Auftrags übertragen lassen. Gemeinheit.
Ja,
aber Gemeinheit. Sie hat halt Vitamin B. Ne? Sie hat ja ein ganz gutes Verhältnis zur Captain.
Also Vitamin C könnte man auch sagen.
Ja. Meine Frage ist, wie viele Ramenportionen hat Mariner da eigentlich gegessen? Ist dir das aufgefallen?
Weil das so vollständig ausgematscht war, alles da vollgematscht war.
Das gesamte Shuttle war voll mit Nudeln vorne. Da lagen überall Nudeln rum. Ich weiß nicht, wie viele Portionen Ramen die da gegessen hat. Das waren definitiv so Nudelsuppen.
Ja, stimmt. Also der ordentlich auf jeden Fall. Vielleicht hatte sie großen Hunger.
Offensichtlich. Ja, Mariner freut sich auf jeden Fall über das Shuttle mit dem Blast Shield.
An, aus.
Genau, singt sogar einen kleinen Song über das Blast Shield, während Bäumler schmollt, dass er jetzt tatsächlich nur noch Co-Pilot ist. Ja. Ja, vielleicht auch nicht der beste Move von Mariner, wie Bäumler sich auf diese Mission gefreut hat.
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich habe schon das Gefühl, auch nachdem, wie die Folge geendet ist, dass da vielleicht schon auch so ein bisschen, nachdem sie gehört hat, wen sie da eskortieren soll, er da eskortieren soll, dass es so ein bisschen auch ein Move war, um ihn zu schützen.
Ja, halten wir es mal im Blick, auf jeden Fall. Wir gehen erstmal nochmal zu Rutherford zurück. Der beichtet nämlich jetzt seinem Chef, Andy Billups, dass er Engineering verlassen möchte, also den Maschinenraum. Mhm. Und Billups reagiert erst entsetzt, aber dann es ist ein Fake-Entsetzen und er ist dann sehr, sehr locker und wünscht ihm alles Gute bei seiner neuen Aufgabe und der ganze Maschinenraum feiert ihn für seine Entscheidung.
Ja, yay, du musst dich weiterentwickeln und überall wirst du toll sein.
Ja, das fand ich einen sehr, sehr schönen Crew-Moment. Ne?
Irgendwie. Ja.
Also, der auch anders als in der ersten Folge dieses Führungspersonal tatsächlich mal sehr, sehr zugewandt zu den Ensigns zeigt.
Ja, absolut, ja. Und ein schöner Gag.
Genau. Und dann gehen wir erstmal wieder zurück auf die Yosemite, mit der die beiden losgeflogen sind. Mhm. Das ist diesmal die Yosemite. Wir wissen ja, dass alle Shuttles nach irgendwelchen kalifornischen Orten benannt worden sind.
Ja.
Und da macht Mariner gerade ein Nickerchen und träumt von Star Trek. Ist dir das aufgefallen?
Echt? Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Alle Zitate, die sie im Schlaf da vor sich hinredet, sind Zitate aus der Rede von Khan. Aus Zorn des Khan. Ja, genau.
Okay.
Nee, ist mir also wir hören da irgendwas wie Buried Alive, lebendig begraben und dann für die Ewigkeit gestrandet und dann erzählt sie was von den Monden von Nibia und das sind alles Lines aus Star Trek 2.
Das ist ja witzig.
Und sie sagt dann ja auch, ich habe immer wieder diesen großartigen Traum, diesen awesome Dream. Ja, es ist ein guter Film und wir werden ihn wahrscheinlich demnächst besprechen müssen.
Ja, wer weiß. Irgendwer wird sich da wahrscheinlich schon, mal gucken.
Ja, und dann kommt Corinne an. Bäumler möchte ihn förmlich begrüßen, wie er das gelernt hat.
Ja.
Sternflottenprotokoll. Mitten in der Begrüßung greift Mariner ihn dann aber an und fordert ihn zum Todeskampf heraus. Also nicht Bäumler, sondern Corinne. Ne?
Ja, ja.
Bäumler ist total entsetzt, aber plötzlich fangen dann beide Kontrahenten an zu lachen. Und man merkt, offenbar kennen sich Corinne und Mariner schon länger.
Mhm.
Und hier in diesem Moment hatte ich ganz, ganz starke Jadzia-Dex-Vibes. Du auch?
Ich auch, voll. Und vor allen Dingen auch, als Bäumler dann die Frage stellt, die er stellen muss, ne, nachdem Mariner dann irgendwie sagt, ja, wir kennen uns aus früheren Zeiten. So, hä? So, Alter, du bist so alt wie ich. Aus was für früheren Zeiten denn so? Ne?
Ja.
Auch das ist irgendwas, wo wir vielleicht mal drüber sprechen müssen. Wie viel Leben hat die eigentlich? Und was kann die alles schon erlebt haben? So?
Ja, also vielleicht ist die wirklich ultra schlau und, keine Ahnung, so ein Wesley-Typ, der irgendwie sehr, sehr, sehr früh schon Karriere gemacht hat, keine Ahnung.
Also ich glaube, da kommt uns noch irgendwann ein Story-Twist oder zumindest eine Aufdeckung. Also sowieso ja, also offensichtlich weiß ja niemand außer uns, dass sie die Tochter des Captain ist. Aber ich habe das Gefühl, da kommt noch irgendwas. Irgendwas kommt da noch. Also die Geschichte von Mariner interessiert mich außerordentlich. Und ich glaube, das soll sie auch.
Dann wäre es aber auch gut geschrieben, ne? Dass Bäumler hier so das mal kurz in Frage stellt, aber im Endeffekt dann trotzdem nur diese gesamte Szene entsetzt anschaut.
Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und ja, voll Dex. Also das, ne, also diese, also irgendwie ist Dex ja so ein bisschen ähnlich angelegt gewesen, ne? Und dann die Beziehung zu Klingonen und so weiter, ja, schon.
Mhm, ja. Ja, und es geht dann weiter, ne? Mariner und Corinne saufen und singen klingonische Lieder und Bäumler, der als Co-Pilot da quasi die ganze Zeit das Shuttle rumfliegt, ist extrem genervt.
Ja.
Aber Corinne treibt das sogar noch weiter. Er will, dass Bäumler auf Little Kronos landet. Das kannten wir schon aus dem Trailer.
Ja.
Wir waren ja froh, dass dann das irgendwer mal übersetzt hatte, dass das Little Kronos heißt, was da steht. Und jetzt wissen wir auch, es ist offensichtlich der Planet Tul'Ghana 4,
ja,
der verschiedenste kleine Distrikte hat. Unter anderem Little Kronos. Andere werden wir gleich noch entdecken.
Ja.
Corin will da landen, weil er Gach will. Ne? Mhm. Hier, die warmen
Würmer.
Warmen Würmer, genau.
WW.
WW, warme, lebendige Würmer, WLW. Und Mariner befiehlt Bäumler dann, darauf einzugehen. Ne? Denn Bäumler ist ja nur der Co-Pilot und Mariner hat Befehlsgewalt. Ist schon irgendwie alles ein bisschen gemein
bei dem Bäumler. Ja, irgendwie schon.
Bäumler wird dann sogar noch von Corinne mit Blutwein bespuckt und landet extrem frustriert auf Tul'Ghana 4, wo eben Little Kronos ein Distrikt ist. So. Während der Trinkstunde sprechen Mariner und Corinne über Abenteuer auf dem Planeten Jaxa Prime. Und da muss man sich ja dran erinnern, Mike McMahon hatte ja erzählt, dass die gesamte Show im Prinzip davon inspiriert ist, dass es diese TNG-Episode Lower Decks gab.
Mhm.
Und da war einer der Hauptcharaktere, der weibliche Fähnrich Sito Jaxa.
Mhm.
Das ist dieser Fähnrich, der getötet wurde in der Episode.
Mhm.
Also vielleicht ist es möglich, dass das eine Hommage, eine innere Hommage an Jaxa ist, an Sito Jaxa.
Lustig.
Oder es wäre sogar möglich, dass Jaxa Prime zu Ehren dieses Fähnrichs so genannt worden ist.
Wäre witzig.
Also der Planet.
Ja. Hm?
Ja. Aber zumindest ist es eine kleine Hommage, glaube ich.
Ja.
Sowas macht Mike McMahon offensichtlich nicht unabsichtlich.
Ja, würde ich auch nicht denken, nee. Ja.
Ja. Während Bäumler und Mariner noch über das Geschehene diskutieren und Mariner Corinne noch einen Ractagino machen möchte, damit er irgendwann wieder gehen kann, hebt dann plötzlich das Shuttle ab.
Upsi.
Natürlich nicht, ohne noch eine Karambolage hinzulegen mit irgendeinem größeren Schiff.
Ja, und alles zu verlieren, was irgendwie hinten noch in der Rampe lag.
Ja, einiges am klingonischen Zeug, was da irgendwie noch rausgefallen ist.
Ja.
Bäumler ist weiter extrem entsetzt und sieht hier sogar den Vertrag von Kitomer verletzt. Deswegen geht er jetzt sehr, sehr schnell in irgendeine Richtung. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung, aber er geht auf jeden Fall erstmal. Und der Mariner macht sich dann darüber lustig, über diesen Speedwalk, den er hinlegt.
Ja.
Und er sagt, ja gut, aber das ist effektiv, das macht Sektion 31 sogar.
Wobei sie bemerkt, dass sie genauso schnell ist, wenn sie normal läuft. So, ey, was machst du da?
Genau. Ja, sie ist noch relativ entspannt. Ne? Sie sagt, die Aktion ist so ein klassischer Corinne. Und das, sie glaubt dann auch, das wäre leicht zu lösen. Ihr erster Plan geht dann schief, weil sie sagt erst, ja komm, wir beamen uns einfach zu Cerritos und dann steuern wir das Shuttle eben von Ferne.
Hm.
Aber das funktioniert nicht, weil das weil Tul'Ghana 4, dieser Planet, hat ein Ionenfeld um sich herum.
Und das ist so. das erste und das einzige Mal fast nahezu, wo Bäumler quasi den Plan hat, ne? Weil er sagt so, Alter, kannst du vergessen, weil hier Schutzschild und so. Ne?
Ja, tatsächlich, ja. Genau.
Und, das
aber ist, damit haben wir ja das Problem aufgeworfen, dieser Folge.
Ja, richtig. Ja. Setting steht.
Wir müssen jetzt irgendwie Corinne suchen auf Tul'Ghana 4.
Und vor allen Dingen das Shuttle.
Gute, ja, das Shuttle mit Corinne drin.
Ja.
Das Gute ist natürlich, dass Tul'Ghana 4 eben so ein Vergnügungsparkplanet ist, offensichtlich mit verschiedenen Distrikten.
Ja.
Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Setting, dem wir jetzt verfolgen können. Es beginnt nämlich eine große Suchaktion und der erste Halt ist der Marktplatz im klingonischen Distrikt.
Mhm.
So, und hier gibt es enorm viel zu sehen. Also,
lehnen Sie sich zurück.
Ich habe hier verschiedenste Webseiten besucht, die da Sachen noch rausgefunden haben. Ich habe Jörg Hildenbrand von Ex Astra Scientia und seinen Twitter-Account extrem in die Mangel genommen, um das an mir alles anzuschauen, was die denn so gefunden haben. Viele Sachen, die aus dem Star Trek-Kanon sind, hätten wir natürlich nicht erkannt, aber verschiedene andere Leute erkennen das. Und man muss schon sagen, Mike McMahon haut hier richtig auf die Kacke. Das kann man nicht anders sagen. Also, wir sehen auf dem Planeten verschiedene Aliens. Erstmal sehen wir Evora, die gibt es nur in Star Trek Insurrection.
Mhm.
Wir sehen Aurelianer, die gibt es nur in TAS Yesteryear. Das ist so eine Vogelspezies.
Mhm.
Yesteryear müssen wir irgendwann besprechen. Soll ja die beste TAS-Folge sein.
Ja, sagen wir öfter mal an dieser Stelle.
Wir sehen Lurianer, die kennen wir besser. Ne? Das sind nämlich die Spezies, aus der auch Morn kommt. Mhm. Ne? Da sehen wir eine Frau und später in der Bar sehen wir noch einen Mann, einen lurianischen Mann. Dann sehen wir Akronianer, die kennen wir aus Enterprise der Folge Dawn. Dann sehen wir ganz, das ist so deep, wirklich. Wir sehen zwei Aktorianer ganz am Rande des Bildes und einer von ihnen trägt dieselbe Handtasche wie die Aktorianer in Star Trek The Motion Picture und die waren auch in Star Trek The Motion Picture nur in einem Mini-Screenshot zu sehen.
Oh Mann, ey.
So, wir sehen Areolos, das sind so Zentauren. Mhm. Auch die waren in einem Mini-Screenshot nur zu sehen, und zwar in Star Trek 4 im Federation Council. Da sitzen die irgendwo, keine Ahnung, am Rand oder so. Ne? Und im Endeffekt sind die durch Sekundärliteratur bekannt geworden, nämlich durch irgendwie so ein Star Trek-Rollenspiel, was dann zur Zeit von Star Trek 4 veröffentlicht worden ist. Mhm. So, Zentaurenwesen, und die stehen dann halt auf dem Markt irgendwo an so einem Stand nebenher. So, dann hat der Waffenhändler der Klingonen, hat klingonische Waffen aus TOS, aus den TOS-Filmen, aus TNG und sogar aus Filmen der Kelvin-Timeline. Und Bäumler weist hier sogar noch auf so ein paar Isolationisten-Kalons aus der TNG-Episode Half-Alive hin. Mhm. Also, wer auch immer diesen Markt gestaltet hat, es ist jemand, der in Star Trek nicht nur verliebt ist, sondern der ist besessen von Star Trek, der das auch immer hier gemacht hat. Das kann man nicht anders sagen.
Und offensichtlich,
ich gehe davon aus, dass wir da über Mike McMahon beziehungsweise vielleicht auch Leute aus seinem Writers Room sprechen. Also ganz toll. Ja, auf dem Markt passiert ansonsten nicht besonders viel.
Nee. Die
lassen sich da irgendwie einen Weg zeigen und Bäumler löst noch einen Streit mit einem Taxorianer aus. Die kennen wir tatsächlich nicht. Irgendwie eine große blaue Spezies, die mit Gutturallauten sich kommuniziert. Mariner schlichtet diesen Streit, das wird nachher noch wichtig, dadurch, dass sie ihm den Geldbeutel klaut.
Richtig, der hat auch
eine Bewandtnis. Und so tut, als würde sie ihn wegwerfen und der Taxorianer sagt, oh Gott, mein Vater bringt mich um.
Ja, der offensichtlich nämlich nur ein Kind ist.
Genau. Ja, toll. Toller Besuch auf dem Markt, wirklich. Also,
ja, das ganze Setting macht super viel Spaß. Ne? Dieser ganze Planet macht super viel Spaß. So. Aber dieses Einstiegssetting fand ich schon richtig geil, ja.
Und wirklich, man kann sich da jedes einzelne Bild angucken und man entdeckt irgendwas von irgendwelchen Kunstfiguren, die irgendein Kunsthändler da hat. Die ist auch irgendwie nur aus irgendeinem Neben. Also, das ist unglaublich. Ich hab ein Drittel von dem erzählt, was man da entdecken kann. Und es war jetzt schon ziemlich viel. Leute, freut euch darauf, wenn ihr das mal sehen könnt, wenn ihr das wirklich sehen könnt, was da alles zu entdecken ist. Das Star Trek-Herz pulsiert. So, Rutherford, wir gehen zurück auf die USS Cerritos. Er tritt jetzt seinen Probedienst bei Commander Ransom an. Er macht nämlich, er überlegt nämlich, vielleicht ins Kommandoprogramm zu gehen. Mhm. Und Ransom macht sofort Kommandotests auf dem Holodeck mit ihm. Der erste Test geht schief, das Schiff wird in einen temporalen Riss gezogen und mehr als die ganze Crew stirbt.
Wie viel? 103%, 105%. Also. Ja. Das ist aber auch so eine Frage. Wie kann ich denn mehr Leute als in der Crew getötet haben? Die Frage wird leider nicht aufgeklärt.
Wird nicht aufgeklärt. So, Ransom rät ihm aber in solchen Situationen, das Janeway-Protokoll anzuwenden.
Ja, da war ich, so. Da bin ich, da war, ja.
Das lieben jetzt die Voyager-Fans unter unseren Hörern, ne? So, was würdest du sagen, ist das Janeway-Protokoll?
Ich habe keine Ahnung, aber ich wusste, dass wir darüber sprechen werden. Deswegen habe ich es mal nicht gegoogelt.
Kaffee und in Nebel fliegen.
Das wird auf jeden Fall gut passen, ja. Kaffee und in Nebel fliegen.
Ich habe was gefunden auf comicbook.com. Die machen da Überlegungen und sagen, die Idee, die sich auf Janeway bezieht, geht auf die dritte Episode von Star Trek Voyager. Die zweite, wenn man den Fürsorger als zweiteilige Episode nimmt, nämlich Parallax zurück. Und da befiehlt Janeway Tom Paris, sich durchzuschlagen durch einen Zeitwirbel. Mhm. Und sie sagt wörtlich, in der Kommandoschule haben sie uns beigebracht, uns immer daran zu erinnern, dass das Manövrieren eines Raumschiffs ein sehr heikler Prozess ist. Aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass man sich manchmal nur durchschlagen muss. Mr. Paris, volle Impulskraft.
Aha.
Wenn ich dran erinnerst, in Parallax hängen die in so einem Zeitwirbel fest und kommen da irgendwie nicht raus.
Ja,
die können
sich
immer nur so ein bisschen bewegen, ne, mit der Impulskraft. So.
Ja.
Also das Janeway-Protokoll wäre dann einfach volle Impulskraft
raus.
Irgendwie versuchen rauszukommen. Ja. So.
Ja. ja, kann man jetzt drüber streiten, ob Rutherford das dann umgesetzt hat, aber so weit entfernt war er zumindest nicht.
Ja, Ransom hätte ihm zumindest, Ransom hätte ihm zumindest erklären können, was es ist. Ne? Denn, ja, zweite Chance. Diesmal kommt so ein kleiner Asteroid auf das Schiff zu, eigentlich keine bedrohliche Situation. Ja. Aber Rutherford initiiert dann natürlich das Janeway-Protokoll. Und wenn es wirklich ist, volle Impulskraft, dann führt es einfach nur dazu, dass man voll mit diesem Asteroiden zusammenknallt.
Was auch passiert.
Genau. Und das führt dann dazu, dass erst der Schiffskindergarten und dann die Schiffskita in den Weltraum gezogen werden. Das war schon ziemlich hart, oder?
Ja, das stimmt. Das war schon ganz schön bitter.
Ja.
Ja, vor allen Dingen.
Aber Ransom antwortet dann noch, ja, komm, dann lass uns noch mehr Kinder sterben lassen. Was auch hart. So.
Das stimmt allerdings. Was mit dem nicht klar geht, ist, das weiß ich auch nicht so ganz. Also der scheint auf jeden Fall gut makaber unterwegs zu sein.
Ja, also der ist wirklich, der ist ein irrer Riker irgendwie.
Ja, ja, voll.
Ja. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen, aber wir sehen auf jeden Fall, Rutherford ist nicht richtig fähig für die Kommandoebene. Der wird irgendwas anderes machen müssen.
Ja, so viel steht fest. Ja.
So. Wir gehen in den nächsten Distrikt auf Tul'Ghana 4. Nach Little Kronos geht es jetzt zu Little Riser. Wir sehen also einen paradiesischen Distrikt mit einem Horgon-Springbrunnen in der Mitte. Ne?
Ja.
Horgon, diese Statue, die Riker irgendwann sagt, er hätte sie gern mitgebracht von Picard und Picard deswegen die ganze Zeit mit sich rumschleppt, weswegen er die ganze Zeit Yamaharon angeboten bekommt.
Also das Sexual-Ritual, wie ich...
Ja, das wird ja nie so richtig ausgesprochen, aber ja.
Genau. Wie ich dann mir nochmal ergoogeln musste.
Während Mariner dann pinkeln geht, soll Bäumler am Rand des Brunnens warten. Und er wird dann auch sofort von einer schönen Frau auf Yamaharon angesprochen und fühlt sich auch geschmeichelt.
Ja, durchaus. Wir stehen beide auf Rot. Das ist ein echt geiler Ketchup-Phrase.
Ja, hast du schon mal versucht?
Wir stehen beide auf Rot? Ja. Nee. Aber offensichtlich funktioniert es ganz gut.
Ich hab Angst, hier ist gerade eine riesen Motte reingeflogen. Mothman. Mothman Prophecies.
Das war irgendwie ein ziemlich seltsamer, aber auch recht sphärischer Film. Also er war so deep.
Richard Gere.
Ja, das einzige Mal, wo ich Richard Gere deep gesehen habe, wir schweifen ab.
Das stimmt ja überhaupt nicht. Twilight war auch gut.
Du hast recht.
Es irritiert mich sehr, dass hier diese Motte die ganze Zeit rumfliegt.
Wie groß ist sie denn? Und wo ist denn hier?
Ja, also bei mir in meinem improvisierten kleinen Studio. Sie war sehr, sehr groß, aber ich habe sie gerade zum Fenster herausgeschafft. Gut.
Ja, du lebst auf dem Land, da nehmen Tiere andere Dimensionen an.
Frau Rot Yamaharon. Wir sind wieder in der Geschichte drin, okay?
Wow, schön, ja.
Mariner geht Gott sei Dank dazwischen, bevor sich die Frau als das entpuppt, was sie wirklich ist, nämlich eine Anna Bai, eine telepathische Formwandlerin mit echsen Augen, Zunge und Kamm, die Bäumler gerade im Eier in die Kehle gelegt hätte fast.
Ja. Oh. Ja. Upsi.
Ja.
Aber sie sagt, nachdem sie sich revealed hat, aber ich merke, du willst es doch immer noch. You never know.
Ja, tatsächlich. Und Mariner hatte natürlich auch schon was mit einer Anna bei. Ne? Die ist auch ein bisschen Kirk, tatsächlich. Ne? Also sie ist ein bisschen Jitsi, aber sie ist auch ein bisschen Kirk.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Dazu und später auch noch ein bisschen mehr.
Und auch da stellt sich natürlich die Frage, wann, in Gottes Namen, wann hast du das alles erlebt?
Du bist einer ganz großen Sache auf der Spur, mein Freund.
Wann? Das kann ja nicht sein.
Ich finde spannend, dass die Risianer, die da rundherum stehen, alle relativ entspannt auf die Anabai reagieren. Ne? Die gucken alle an, so, ja, was passiert denn hier? Und dann läuft die irgendwie eine Wand hoch und die gucken hinterher und sagen, aha, okay, cool.
Die kennen das Spiel
und machen vielleicht. Dann weiter ihr Ding.
Ja.
Ja.
Just nun, another Anabai.
Wow. Lass mir das so stehen. Das war auch der kleine Ausflug nach Little Riser.
Ja.
Wir gehen nochmal zurück auf die Cerritos. Rutherford versucht sich jetzt als Wissenschaftsoffizier in der Krankenstation bei Dr. Tiana. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich schau, Rutherford in der zweiten Folge die Station durchlaufen zu lassen, um die Führungsoffiziere nochmal kennenzulernen.
Ja.
Das war wirklich, wirklich guter Move.
Ja, finde ich auch.
Also außer Stevens und Freeman selbst,
ja.
Die wir aber in der ersten Folge einigermaßen eingeführt haben, sehen wir nochmal alle Führungsoffiziere. Das ist wirklich ganz, ganz gut gemacht.
Und auch einigermaßen in Action, also schon auch mit mal drei Sätzen so, ne?
Genau. Ja, Tiana sagt dann zu Rutherford, ja, ist ja gut, dass du alles irgendwie so operieren könntest oder sowas, aber jetzt hast du nur einen Job, nämlich diesen Patienten mal zu beruhigen. Mhm. Ne? So. Rutherford geht so technisch an diese Medizinsache ran, dass er halt Operationen super könnte, aber ist halt schlecht für Patientenkontakt.
Ja.
Der Patient stirbt dann fast, weil Rutherford zu ehrlich ist und im Prinzip sagen, ach so, ja, also deine Überlebenschancen sind 18%. Moment, jetzt sind es 20. Was erhöht sich denn dein Herzschlag so?
Ja, die Chance zu sterben. Also er meinte, er meinte irgendwie zu ihm, ich sieht's ganz gut aus. Was heißt denn ganz gut? Ja, 18%. Was? So, also der Patient ist halt nicht so amused, dass er eine 18% Sterbewahrscheinlichkeit hat, auch wenn sie vielleicht statistisch gesehen nicht so hoch ist.
Wir dürfen nicht die ganzen Witze erzählen, aber sind einfach ein paar ganz gute Brüder hier drin. Ne?
Genau.
Denk an was Schönes, denk an den Warpkern. Der Warpkern hat mich verbrannt. Das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, ja, läuft nicht.
Muss also, ich wirklich gut lachen hier in dieser Episode, genau.
Läuft halt nicht.
Ja. Genau, deswegen wird Rutherford nochmal von der Krankenstation verwiesen und von Tiana sofort zur Security geschickt.
Ja.
Guter Vorschlag.
Warum nicht? Ja, genau.
Und da landet dann auch in der nächsten Szene Sicherheitschef Shax, ein riesiger, muskelbepackter Bajoraner. Mhm. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man so muskelbepackt und riesig ist und dann aber diesen Ohrring hat. Ist irgendwie ein sehr interessantes Bild.
Aber ein cooler Typ. Ich mag den irgendwie ganz gerne.
Ja. Der geht auf jeden Fall den Ransom-Weg und schmeißt Rutherford sofort in eine Simulation. Und zwar in die Simulation Smorgasbord. Warum dieser Titel?
Weiß ich nicht. Was heißt denn Smorga?
Weiß ich nicht. Smorgasbord klingt irgendwie wie so ein skandinavisches Wort. Wie klingt wie eine skandinavische Techno-Band. Slagsmal Klubben hieß doch mal eine, oder?
Stimmt.
Smorgasbord.
Ich war, keine Ahnung, ich finde, es klingt so ein bisschen nach Herr der Ringe oder sowas, aber Smorgasbord. Smorgasbord ist ein schwedisches Buffet in Gaststätten und bei privaten Feierlichkeiten. Das Wort kommt von Butterbrot irgendwie. Smorgas sind Butterbrot und Bord ist Tisch.
Ja, guck, und Smorgasbord ist auch ein Buffet, nämlich ein Buffet von einer riesigen Anzahl angreifender Borg.
Ist offensichtlich ein Wortwitz, den wir jetzt gerade erst verstanden haben.
Ja, dafür machen wir diesen Podcast.
Genau, nur deswegen.
Rutherford sagt auf jeden Fall, oh Gott, ich habe noch nie gekämpft, aber dann benutzt er kurz sein Implantat und das Implantat zeigt ihm irgendwie die kritischen Stellen von allen Borgs und so schafft er es dann mit ein paar geschickten Kampfmoves alle Borg zu zerstören. Und Shax ist natürlich begeistert und Rutherford sofort bei den Security-Men auf.
Ja, ist eigentlich zuerst irritiert und dann begeistert, weil er sagt, das ist eigentlich ein Programm, um mal zu zeigen, wie das ist, wenn man in die Knie geht und nicht gewinnt. So.
Genau. Ja. Okay. Damit sie lernen können, mit Niederlagen umzugehen.
Ja.
Also quasi das Kobayashi-Maru-Szenario
für die Security.
Die Security-Leute, genau. Ja. Ja. Genau, also wir sehen, jetzt gerade ist Rutherford offensichtlich auf dem Weg, Security-Man zu werden. Währenddessen auf dem Planeten, Marin und Bäumler sind im andorianischen Distrikt angekommen und überall stehen Andorianer und beobachten sie so, verschlagen.
Mhm.
Und jetzt ist Mariner auch so ein bisschen vorsichtig und sagt, ja, halt dich mal bedeckt, das sind Andorianer. Und Bäumler sagt, ja, aber Andorianer, die haben doch die Föderation gegründet und willst du mir jetzt auch noch was über Telleriten erzählen und so, ne?
Mhm.
Und er ist da überhaupt nicht so vorsichtig, sondern sagt, das sind Andorianer, das sind Freunde, also alles gut. Und in der Bar sieht er dann, wie von zwei Andorianern ein alter andorianischer Mann bedroht wird.
Ja.
Und geht dazwischen und betäubt einen der Angreifer. So. Problem, der Bedrohte stellt sich als Gestaltwandler heraus. Und zwar als vendorianischer Gestaltwandler. Den kennen wir auch aus der Animated Series.
Mhm. So.
Dadurch sind die Andorianer jetzt natürlich sauer, ne, denn das war offensichtlich ein Dieb, dieser Gestaltwandler. Und die Andorianer fangen dann an, irgendwas nach Bäumler zu werfen. Er geht aus dem Weg und damit geht dann eine große Kneipenschlägerei los.
Schön, klassisch, ganz klassisch, ne? Western Saloon.
Western Saloon, aber auch hier wieder extrem deep in Star Trek drin. Mhm. Denn die Leute, die da quasi getroffen werden als allererstes, hm, das sind Rockmen. Mhm. So. Also irgendwelche Felsmänner. Mhm. Und die gibt es nur in einer geschnittenen Szene, niemals ausgestrahlt, in Star Trek 5.
Oh Mann, ey.
Ich finde, ey, das, sowas finde ich.
Es ist krass. Krass.
Ja.
So.
Ja, genau. Und dann kämpft halt auch noch so ein Lurianer mit. Ein Andorianer bedroht den mit so einem Ushantor-Eismesser. Das kennen wir aus Star Trek Enterprise. Mhm. Ja, und zielt damit eben auf den Lurianer. Genau. Also eine große Schlägerei. Kurz bevor Bäumler von einem Andorianer mit einem Krug K.O. geschlagen wird, geht Mariner mit dem Spruch Kirk Hands dazwischen. Das wäre ein schönes Discovery Panel Mysterium gewesen. Was ist eigentlich Kirk Fu?
Stimmt.
Kennst du das?
Nee. Ich wollte sagen, was ist eigentlich Kirk Hands? Deswegen war ich schon auf der Positivseite.
Kirk Hands ist ein Move von Kirk Fu. Da hat Mike McMahon sogar selber was zu gesagt. Der Kampfstil von Mariner wurde von Kirk beeinflusst, inspiriert. Denn der hat ja so einen einzigartigen Kampfstil, der, und genau dieser Kampfstil wird Kirk Fu genannt.
Geil. So.
Also dieses, indem er irgendwie mit der Faust und mit der flachen Hand irgendwo gegenschlägt,
ja,
oder sowas.
Ja, ja, genau.
Das sieht man ja in TOS, ganz, ganz seltsamer Kampfstil irgendwie. Hat gar nichts mit Bud Spencer und Terence Hill zu tun irgendwie. Ne? So. Ja. Diese Kirk-Vergleiche finde ich krass, ne? Also, sie zeigt hier eben Kirk Hands, spricht es ja sogar aus, dann erfahren wir, dass sie vor Eintritt in der Sternenflotte in Grey Ops gearbeitet hat. Das sagt sie ja irgendwann zu Corinne oder zu Bäumler über Corinne oder sowas. Und damit impliziert sie, dass sie vor einem Kriegsgericht stand, genau wie Kirk. Mhm. Und sagt dann auch zu Bäumler vorher noch, klopf nicht an, bis du es versucht hast. Und dann enthüllt sie noch, dass sie offen für Romanzen ist, wie die mit dem Anabai. Also sie ist auch wirklich, da steckt einiges an Kirk in Mariner.
Vielleicht eine Reinkarnation?
Du siehst da echt was Deepes drin, ne? In diesem, du hast schon sehr viel Leben in dir. Na, ich bin sehr gespannt, ob da irgendwas noch erfüllt wird.
Irgendwas.
Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare, discoverypanel.de.
Und vergesst nicht, euer Like da zu lassen oder ein Abo. Danke, Freunde.
Geil.
Es klang so nach YouTube.
Ja, voll, ne? Ich habe diesen YouTube-Sprech immer mehr raus.
Voll gut. Es
wird noch ganz groß hier, diese Nummer. Oh. Mariner löst die Story, indem sie alle mit dem gestohlenen Geld von dem Taxorianer vom Markt auf ein paar Runden einlädt. Und so entkommen die beiden dann dem Geschehen. Und Bäumler ist jetzt frustriert. Denn er hält sich ständig ans Protokoll. Und doch ist Mariner immer erfolgreicher in ihrem Tun. So.
Die sich nun wirklich an keines dieser Protokolle hält, genau. Sondern Null, improvisiert und einfach, überlebt, ja.
Genau. Improvisiert aus ihrem Erfahrungshorizont heraus. Ne? Ja. Und da hast du natürlich recht, die hat schon sehr, sehr viel erlebt. Da muss man nochmal ein Auge drauf werfen. Ne?
Ich glaube schon. Vielleicht eine Reinkarnation von Kirk. Oh, wir sind in einer Zeitschleife gefahren. Das wäre ja krass. Verdammt.
Mariner versucht auf jeden Fall, Bäumler dann aufzubauen, aber Bäumler hat jetzt genug. Er schmeißt seinen Starfleet-Badge in eine Pfütze und läuft weg.
Ja.
Wer würdest du denn sagen, ist hier mehr Starfleet? Mariner oder Bäumler?
Wer ist mehr Starfleet, ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn du mich fragen würdest, wer ist mehr Star Trek, würde ich wahrscheinlich schon sagen Mariner. Wer ist mehr Starfleet? Es ist wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie wäre es wahrscheinlich eine Mischung, weil irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob, wenn die Starfleet wie Bäumler wäre, ob die Starfleet dann Starfleet wäre. Aber Mariner fehlt schon auch ein bisschen Starfleet am Ende, würde ich denken. Weil sonst
ich finde,
sonst kommt sie ja immer, also sonst löst sie vielleicht mehr diplomatische Katastrophen aus, als sie eindämmen kann.
Ich finde, Mariner ist so unkonventionell und deswegen wäre sie ein guter Captain. Bäumler ist mehr so ein technokratischer Admiral. Mhm. Irgendwie. Das macht ihn natürlich jetzt insgesamt, das klingt jetzt unsympathischer, als er eigentlich ist, aber trotzdem, wenn der jetzt schon in einer Führungsposition wäre, dann wäre das wirklich so ein klassischer Technokrat, bei dem man dann sagen würde, ey Leute, mit so einer Regelgläubigkeit löst ihr keine moralischen Konflikte. So, und das würde Mariner mit einem guten Herzen doch viel besser schaffen.
Also ich meine, die beiden sind ja so angelegt, dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren, ne? Und das Gegensatz des anderen sind. Und das bedeutet ja ein Stück weit auch, dass eigentlich beide etwas haben, was der andere nicht hat. Und das bedeutet wiederum auch, dass sie eigentlich zusammen gut sind. Und das,
sie ergänzen sich.
Genau, das zeigt sich ja gerade hier auch immer mal wieder ein Stück weit. Also ich glaube, wir werden ja Zeuge davon, wie sich ein gutes Team gerade im Entwicklungsstadium befindlich zeigt. Und ich glaube, beide können voneinander lernen.
Ja, wobei Mariner hier in dieser Episode ganz klar die Hosen anhat. Ne? Und zwar von Anfang bis Ende.
Das muss man schon sagen. Bis auf die eine Szene, wo sie nicht geblickt hat, dass der Planetenschutzschild hat. Das hatte sie kurz vergessen. Aber den Rest.
Stimmt.
Genau, der Rest ist schon stark da, von ihr beoberhandet.
Ja. So, wir gehen nochmal kurz auf die Cerritos. Shax führt Rutherford nämlich jetzt bei den Sicherheitsleuten ein. Das ist. Die Bears, ne, das ist eine eingeschworene Truppe und alle jubeln dann auch Rutherford zu, aber Rutherford hat nur Augen für die offene Jeffreys-Röhre in der Ecke.
Die blinkt und funkelt.
Genau, und Shax sagt auch noch, ja, du musst nie wieder in eine Jeffreys-Röhre und das ist das Schlimmste, was er Rutherford hätte sagen können.
Ja.
Und deswegen ist Rutherford jetzt ehrlich zu sich und quittiert bei Shax den Dienst bei den Securities, um wieder in Engineering anzuheuern.
Ja.
Und Shax, genau wie vorher der Chef des Engineerings, lobt Rutherford für seine Ehrlichkeit und die Bears der Security jubeln ihm weiter zu.
Es ist halt quasi der gleiche Gag wie vorher und das macht es natürlich auch irgendwie ganz witzig. Ne? Also zuerst kommt wieder dieser schockierte Blick und dann sagen alle so, ey, voll gute Entscheidung. Sei ehrlich zu dir selbst und so, du musst dir treu bleiben, bla bla bla.
Das heißt natürlich Problem mit Tandy, aber das werden wir uns gleich nochmal angucken.
Ja.
Mariner und Bäumler gehen durch einen Park. So. Und dieser Park war für mich einer der, also das, wenn ich meinen Top-Gag dieser Episode ziehen sollte, dann wäre dieser Park, der optische Gag dieses Parks, dieser Gag. Ist dir das aufgefallen?
Offensichtlich nicht, weil ich habe nicht gelacht.
Jeder Felsen in diesem Park sieht aus wie Vasquez Rocks.
Ernsthaft?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen, verdammt. So ein klassischer Star Trek-Gag, großartig. Aber da stehen irgendwie, keine Ahnung, 40 Felsen, die alle aussehen wie Vasquez Rocks.
Okay, ich glaube, wir müssen vielleicht die einen oder den anderen reinholen, aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Ja, also Vasquez Rocks ist ein sehr, sehr klassisches Star Trek-Location, Film-Location. Da wurden TOS-Folgen schon gedreht, am bekanntesten vielleicht diese Arena-Folge, TOS Arena, wo Kirk gegen den Gorn kämpft, übrigens mit Kirk Fu, ne? Auch dieser Kampfstil. Da wurde sogar, also Gott im Mintakana wurde da gedreht, ne, wo Picard dann bei diesen Protovulkaniern rumläuft. Und an Vasquez Rocks selbst wohnt Ruffy,
genau. Und da hast du ja auch schon, irgendwann wie was vermutet, ob das nicht in irgendeiner, oder da haben wir mal vermutet, ob das nicht.
Dass das Mintaka 4
wäre. Ah ja, genau, Mintaka 4, genau, aber es wurde einfach nur da auch, wie alles andere, auch da gedreht.
Genau, aber dieses Mal sollte es dann wirklich die Location sein. Ne?
Ja.
Also Ruffy wohnt wirklich an Vasquez Rocks und hat da ihren Wohnwagen hingestellt. Und auch das ist ja im Prinzip schon ein Gag gewesen auf die gesamte Star Trek-Historie, weil dieser Felsen wirklich immer wieder Spielort ist.
Ja.
Genau. Und jetzt haben wir wirklich diesen Park, in dem jeder einzelne Felsen wie Vasquez Rocks aussieht. Ich habe mich totgelacht, wirklich. Also da habe ich wirklich laut gelacht, als ich das gesehen habe. Super. Ja, plötzlich springt dann Ferengi vor Mariner und Bäumler und bietet ihnen einen Heimflug mit einem Shuttle in der Höhle an. Und das ist nicht so ein Quark-Ferengi, sondern das ist so ein TNG-Staffel-1-Ferengi.
Ja,
ne?
Ja, genau. So ein
reibt die Hände aneinander, zischt und sagt, jo, Mann.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall sehr schön gezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, weiß ich ja nicht, gezeichnet nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ein sehr schöner klassischer, fieser Ferengi.
Genau. Mariner behauptet aber, ja komm, das ist kein Ferengi, das ist ein Bullianer. Und will Bäumler dann überzeugen, dass man dem Typen dann vertrauen könnte.
Ja, ne? Das passt schon.
Und Genau, und Bäumler sagt, nein, das ist ein Ferengi. Und dann überlistet er den Ferengi dann auch mit einem mit der Frage nach dem Landing Code. Den braucht man nicht auf Tul'Ghana 4. Und der Ferengi sagt, ihr Landing Code. Und dann zieht er ein Messer und muss dann von Bäumler entwaffnet und vertrieben werden. So. Bäumler freut sich, er hat endlich mal Mariner geschlagen in Wissen.
Yeah, toll. Finally.
Ja, und dann finden sie plötzlich auch das gesuchte Shuttle direkt vor der Botschaft der Föderation. Das Shuttle hat auch ein paar Strafzettel. die werden aber einfach weggewischt. Sehr, sehr schön.
Ja.
Was war die Frage von Mariner? Ja, was wollen die machen? Wollen sie uns in die Space irgendwie
verfolgen Space geben oder sowas? Ja, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall so nach dem Motto. Also das, was man immer sagt, wenn man, weiß ich nicht, in Holland einen Strafzettel bekommt, das wollen sie machen. So, ne?
Ja, genau.
Die können übrigens einiges tun, Freunde. Die können einiges tun.
Ich zahle das immer. Ja. Ich habe immer Angst, dass ich ansonsten wenn ich das nächste Mal nach Holland fahre, dass mir die mir einfach das Auto wegfänden.
Europa macht einiges möglich, ich sag's euch.
Ja. Im Shuttle liegt auf jeden Fall dieser völlig besoffene Corinne. Der hat allen Blutwein getrunken, den er gefunden hat. Die beiden ziehen den raus. Ist das nach dem Starfleet-Protokoll? Fragt Mariner. Bäumler sagt, nein, jetzt pack an. Er wird dann direkt von einer Botschaftsmitarbeiterin gefunden, die sich, freut, dass Corinne pünktlich zu irgendwelchen Friedensverhandlungen da ist.
Aber auch nicht weiter wundert, ehrlich gesagt, weil offensichtlich ist es
Corinne.
Es ist Corinne, mein Gott. Er ist da.
Ja, und im Shuttle ringt Mariner Bäumler dann noch das Versprechen ab, niemandem zu erzählen, dass sie einen Ferengi für einen Bullianer verwechselt hat. Und Bäumler verspricht es ihr. Nur, um es direkt in der Bar dann allen zu erzählen und sich offensiv über Mariner lustig zu machen.
Und zwar mehrfach und immer wieder.
Genau, und Mariner geht dann auch irgendwann entnervt weg und sagt, gut, Leute, tschüss, ich gehe mir jetzt in eine Luftschleuse werfen oder so.
Ja, so. Bisschen theatralisch.
Bäumler ist schon ein ziemlicher Arsch, ne?
Ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist das kleine Ego wahrscheinlich am Ende und er ist irgendwie... Er muss noch wachsen.
Unsicher, ne?
Genau, er muss noch wachsen. So. Und das, da merkt man irgendwie so, da muss noch Charakterentwicklung stattfinden. Das ist jetzt nicht so der feinste aller Züge. So. Er ist halt noch jung, glaube ich. Also, das ist so, das zeigt einfach, er ist noch jung und unerfahren. Und das,
ist das schon wieder ein Verweis darauf, dass Mariner schon drei Leben gelebt hat?
Das stimmt irgendwas nicht.
Bäumler ist noch jung.
Da stimmt irgendwas nicht, Andi, ich sag's dir.
Du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur, auf jeden Fall. Die Sonntag-Theorie. Rutherford sitzt mit Tandy auch in der Bar und beichtet ihr jetzt, hör mal, ich kann mit dir einfach nicht den Pulsar angucken, es tut mir total leid, aber ich gehöre ins Engineering, ich habe das gemerkt und das ist total doof. Und Tandy sagt, ja gut, entspannt, ich kann mir den Pulsar auf dem Pad angucken und dann können wir trotzdem zusammen abhängen. Und Rutherford sagt, okay, so einfach war das? Ich bin den ganzen Tag hier in verschiedenen Abteilungen gewesen. Naja, aber der hat dadurch auf jeden Fall noch ein bisschen Charakterentwicklung mitgemacht in dieser Folge.
Und auch Punkte bei Tandy, weil Tandy ist durchaus charmed, dass er das alles für sie getan hat. Das hat sie durchaus wahrgenommen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Romanze, die sich hier anmahnt. Wir sehen eine Mariner, die hat sich in ihre Koje zurückgezogen. Links neben ihr tobt der Pulsar oder pulsiert der Pulsar. Und
was Mariner Pulsare hat so ein machen,
iPad ne? in der Hand. Mhm. Ja, pulsieren. Mariner hat so ein Pad in der Hand und kontaktiert den Ferengi.
Mhm.
Das ist nämlich doch ein DS9-Ferengi. Also genau. ein ganz, ganz normaler, ja, netter, der auch ja. Familie hat. Ne?
Ja.
So. Und der heißt Quimp und fragt dann auch, na, habe ich das richtig gemacht? Jo, Mann! Ja. Also er hat offensichtlich gespielt, weil er noch einen Gut bei Bäumler hatte. Oder Bäumler, nee Quatsch, Moment, andersrum. Mariner hatte noch einen Gut bei ihm.
Genau, mehr als einen. Genau.
Genau. Und der Ferengi hat das dann gespielt, damit Bäumler sich besser fühlt. Ja.
Im Sehr Auftrag von Mariner. Genau, im Auftrag von Mariner, auf jeden Fall. Hast du es gewusst?
Nee, ich habe nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht hätte beim ersten Gucken, hätte ich mir schon gedacht, die können jetzt nicht in der Zeit nach Nemesis plötzlich die Ferengis wieder so darstellen wie in TNG Staffel 1. Nicht nachdem wir 7 Staffeln Quark miterlebt haben.
Ich habe nicht geglaubt, dass Mariner kein Ferengi erkennt. Also das war mir, da war für mich, irgendwie habe ich gedacht, so ja, nee, das macht sie jetzt, damit er sich gut fühlt.
Nee, habe ich nicht geschnitten.
Also ich hab nicht sofort geschnitten, dass das so eine große inszenierte Show ist, aber ich habe gedacht, vielleicht sieht sie irgendwie die Situation jetzt gerade als nicht so gefährlich und er soll mal kurz irgendwie einen Moment haben des Fames und wir kriegen das dann schon irgendwie wieder ausgebügelt oder so.
Aber ja, vielleicht warst du dann schon ein bisschen weiter im Erkennen der Stimmung der Serie. Ich hätte mir gedacht, dass es durchaus auch sein kann, dass Mariner plötzlich mal doof ist oder so. Hm. Aber das scheint wirklich nicht der Fall zu sein. Mariner hat wirklich fast immer alles im Blick.
Ja, und auch eine ungewöhnliche Reife für ihr Alter. Ist dir das aufgefallen eigentlich?
Ja, ist krass, ne? Mariner scheint echt schon ein paar Leben gelebt zu haben.
Ja, wie kann das sein? Fragt man sich da, ja. Weiß ich auch nicht. Oder um mit Bäumler zu reden, wie kann das sein?
So, Rutherford und Tandy hängen derweil ab. Tandy guckt sich den Pulsar auf ihrem Pad an, während Rutherford an den Jeffreys-Röhren rumschraubt und beide sind damit voll in ihrem Element.
Beide sagen, oh, ist das schön und gucken auf das jeweils andere.
Und damit geht diese Folge zu Ende. Sebastian, dein Statement.
Andreas, es war eine hervorragende, wie ich finde, Folge. Sie hat mich von Anfang bis Ende sehr gut unterhalten. Ich habe es eben schon gesagt, schon das Cold Open fand ich sehr witzig, auch wenn es nichts mit dem Rest zu tun hatte, aber es hat mir echt gut gefallen. Und dann die Vielzahl von Schauplätzen, die uns da auf diesem Planeten geboten werden, auch wenn du jetzt mir natürlich noch viele Anspielungen erklärt hast, die ich nicht verstanden habe, fand ich das ein sehr, sehr Star Trek-iges Gefühl ist darüber gekommen. Ich habe mich sehr sehr wohlgefühlt in dieser Welt unterwegs zu sein. Die Gags haben irgendwie alle echt gut funktioniert. Ich mag die Charakterentwicklung zwischen Bäumler und Mariner oder Charakter. Also ich mag die Geschichte zwischen ihnen, wie sie erzählt wird. Mhm. Und ich mag immer mehr auch einfach Mariner als Lead Character. Die gefällt mir einfach richtig gut. Es macht total Spaß, mit ihr unterwegs zu sein und Bäumler dabei zu haben als so ein bisschen den nervenden oder störenden Gegenpart, aber nicht unsympathischen. Und sie erkennt ja auch schon in ihrer wahnsinnigen, für ihr Alter ungewöhnlichen Reife, dass da mehr in ihm steckt, als er möglicherweise selber sich bewusst ist. Also ich glaube, sie erkennt schon seine Potenziale. Und ich glaube, wir werden am Ende dieser Staffel schon einen wahrscheinlich doch deutlich anderen Bäumler sehen als am Anfang dieser Staffel. Vielleicht ist es auch ein bisschen Konzept, dass er immer so ein bisschen der verbohrte, komische Aktenfurz bleibt, der er nun mal ist, so, und dann immer mal wieder irgendwie gegen Bäumler rennt und deswegen Mariner ihn immer mal wieder vor sich selbst retten muss. Das kann schon, sein.
War das der erste Namensgag mit Bäumler?
Ich glaube schon, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also nicht auf der Welt wahrscheinlich, aber ich glaube von uns.
Ja, schön. Ja. Aber alles, was du sagst, muss ich sagen. Also ich finde, ich würde noch hinzufügen, es hat der Folge enorm gut getan, dass die Gag-Geschwindigkeit im Vergleich zur ersten Folge ein bisschen nachgelassen hat. Hm. Also ich finde, die Folge war nicht mehr ganz so schnell.
Auch die ganze Erzählgeschwindigkeit, finde ich. Ne? Also durch diese Zombie-Apokalypse war es einfach bam, 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 bam. Und das war so ein bisschen gemütlicher jetzt hier. Auch wenn viel passiert
genau,
ist.
Genau. Und das hat der Folge extrem gut getan. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich mag aber auch Roadtrips. Also das ist ein sehr, sehr gerne von mir gesehenes Format irgendwie, das Leute irgendwo entlanglaufen und immer wieder neue Sachen erleben auf irgendeiner Reise, die irgendein komisches Ziel haben muss. Das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Ich liebe es, wie tief hier in der Star Trek-Geschichte gekramt wird, um alle möglichen Anspielungen zu verpacken. Und ich mag die Charaktere auch sehr, sehr gerne. Ich freue mich tatsächlich aber auch darauf, in den nächsten Episoden nochmal ein bisschen mehr von der Führungsebene zu sehen. Vielleicht geht man auch ab und zu mal von den Lower Decks so ein Stück weit weg und erlebt tatsächlich auch mal ein paar interne Momente bei der Führungsriege. Aber tatsächlich, gut, die Serie heißt Lower Decks, die wird die vier Charaktere immer wieder im Blick nehmen und das soll ja auch so sein. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen Freeman vermisst. Wenn ich irgendeinen Haken suchen sollte bei dieser Episode, dann würde ich sagen, ich habe wirklich ein bisschen Freeman vermisst.
Aber sie ist nun mal nicht die wichtigste Person in dieser Serie. Also insofern,
genau.
Fair enough. Also mir hat da gar nicht so richtig viel gefehlt. Und was wir beide gerade noch nicht erwähnt haben, also ich fand auch die B-Story quasi, also wir haben es mehrfach schon jetzt während des Erzählens erwähnt, ne? Die B-Story mit Rutherford und Tandy fand ich auch durchaus, also vor allen Dingen mit Rutherford halt, ne, fand ich durchaus amüsant. Also da habe ich viel Spaß mit gehabt. Und irgendwie war es so ein Stück klassisches Star Trek vom Aufbau her, wo doch alle nachgeschrien haben, seitdem Discovery draußen ist. Wir wollen noch mal hier so eine Freak of the Week Folge haben. Das hieß anders, ne? Mhm. Und es war
ja, so, aber so ne? nach genau.
Wir reisen irgendwo hin, irgendwas passiert, kleine Katastrophen oder vielleicht auch größere Katastrophen. Es wird geklärt. Wir alle lernen vielleicht ein Stück weit was dabei. Okay, Bäume hat nicht so viel gelernt, aber vielleicht passiert das ja noch. Und wir haben im Zweifel eine nette oder vielleicht sogar zwei nette Geschichten miterlebt. Und das waren irgendwie zwei nette Geschichten. Das war so ein Worst-Case-Szenario, was sehr schön gelöst wurde. So.
Ja, absolut. Ja, also so kann es weitergehen, würde ich sagen, oder?
Voll. Ich bin wirklich bei der ersten Folge, ne, da war ich noch so, also fand ich schon irgendwie alles interessant. Jetzt nach Folge 2 muss ich sagen, ich könnte zum Fan werden. Wenn das so weitergeht, ich finde es wirklich, es macht richtig Spaß. Also auch das Witzniveau, das ist halt der falsche Wort, der Humor, sagen wir so. Es gibt ja schon Worte für Worte. Der Humor, der trifft durchaus auch meinen häufig so. Also ich gucke es wirklich mit Lust an Star Trek und bin amüsiert dabei. Also ich weiß gar nicht, wenn sie so weitermachen, bin ich auch voll auf ihrer Seite.
Mal sehen, wie ihr das denn alle so sagt. Wir sind mal wieder begeistert, aber ihr kennt uns, wir sind das Discovery Panel, wir gehen immer sehr, sehr positiv mit allen Serien um.
Ach, das ist doch gar nicht wahr.
Vielleicht sagt ihr wieder, Leute, euch kann man doch überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
Ist doch gar nicht wahr.
Redet alles immer noch schön.
Ist doch gar nicht wahr. Ich finde wirklich, ich möchte euch wirklich hören, wenn ihr sagt, es war irgendwie schlimmes Writing oder eine banale Story. Ja, das war jetzt nicht der deepeste Shit ever, so, aber ich bin interessiert an Kritikpunkten. Also wenn euch das nicht gefallen hat und ihr generell sonst irgendwie was mit animierten Serien anfangen könnt oder mit Star Trek anfangen könnt, dann sagt uns mal bitte, was eure Kritikpunkte sind. Da wäre ich wirklich, also es ist jetzt nicht alles mega super perfekt und das die Neuerfindung, aber ich finde, sie machen hier auf dem klassischen Wege sehr viel richtig. So.
Absolut.
Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wenn ihr das anders seht. Ja.
Und die Serie tut wirklich nicht so, als wäre sie mehr, als sie eigentlich ist. Nämlich eine kleine Spielerei nebenher. Und auch wenn du da die ganze Zeit irgendeine diepe Geschichte
da ist eine voll diepe über Geschichte
die Herkunft von Alter. Mariner siehst,
da ist eine, da
ich glaube das
eine,
noch nicht.
Da ist eine richtig diepe Geschichte drin.
Ich glaube, dass das alles genau das ist, was es zu sein scheint. Nämlich die Geschichte von einer früher sehr, sehr erfolgreichen Offizierin, die jetzt mittlerweile zurückgestuft worden ist, und einem Offizier, der über den klassischen Weg versucht, möglichst nach vorne zu kommen. Und ich freue mich auf jeden Fall, die beiden dabei zu sehen, weiterhin.
Und wenn ihr auch glaubt, da ist eine richtig diepe Geschichte hinter, dann schickt uns eure Theorien auf einem der wohlbekannten sozialmedialen Kanäle oder schreibt oder sagt uns einfach, wie ihr diese Folge fandet. Gerne auch nochmal als Audionachricht. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und wir werden sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch in einer der folgenden Folgen an oder besprechen. Das hier sind die passenden Produktinformationen dazu.
Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und wenn uns dieser Bums hier gefällt, den wir hier veranstalten, dann freuen wir uns auch immer wieder über Zuwendungen von euch. in Form von freundlichen Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes. Abonnements generell sind natürlich eine tolle Sache, wenn ihr einfach unseren Podcast abonniert, weil das Schönste für uns ist, wenn wir gehört werden. Und erzählt gerne weiter, wie toll und wahnsinnig amüsant dieser Podcast ist und vor allen Dingen lehrreich. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr...
Das haben einige von euch gemacht. Da müssen wir in der nächsten Woche mal reingucken in diese ganzen Bewertungen. Ne? Da müssen wir nächste Woche mal machen.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr ganz verrückt seid, könnt ihr uns auch all euer Geld zukommen lassen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die ihr auch auf discoverypanel.de findet unter dem Punkt Unterstützen. Eine Frage bleibt zum Schluss, die wir wirklich noch dringend klären müssen und die vielleicht die alles Entscheidende ist.
Meinst du, Marin hat schon mal gelebt?
Die? Und was ist denn jetzt mit diesem kleinen Energiewesen?
Wir werden sehen.
Glaubst du, das hat eine... Meinst du, Freeman ist da irgendwie am Ende? Meinst du?
Vielleicht hat das auch mit dem Namen zu tun, Freeman. Vielleicht wird die Erlöserin für das gesamte Universum und es wird doch eine große Geschichte.
Oder sie verwandelt sich in Morgan Freeman, der Mann, der die meisten Filme überhaupt in Hollywood jemals gespielt hat.
Ist das so?
Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, in jedem zweiten Film ist Morgan Freeman drin.
Ja, das wäre Christopher Lee, hat, glaube ich, mehr Filme gemacht.
Ja, gut, der hat aber auch 120 Jahre gelebt.
Morgan Freeman hat, glaube ich, am häufigsten Gott gespielt, glaube ich. Morgan.
Morgan. Was?
Morgan. Morgan Freeman. Gut.
Ich glaube,
Sebastian, das war wieder eine schöne kleine Stunde mit dir.
Ich würde eher von zweien reden.
Eine Stunde 41. Wir machen wirklich wieder Folgen wie am Anfang des Discovery Panels. Ne? So unter zwei Stunden, aber locker mal flockig.
Du weißt schon, dass wir auch über maximal 30 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lang die Folge heute war, aber ich glaube nicht mal 30 Minuten Inhalt sprechen.
23.
Ja, so war's.
Ja, dann lass mal den Bums hier beenden und das Ding in den Äther blasen, wo ihr es denn alle hören könnt. Und das habt ihr gerade getan. Vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche, wenn es dann heißt Star Trek Lower Decks Folge 3. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt.
Oder das kann ich dir sagen, wenn du das, wirklich wissen möchtest.
Nein, ich will das gar nicht wissen. Doch, komm, erzähl schon.
Temporal Addict heißt sie.
Temporal Addict, süchtig nach Zeit.
Nee, Addict mit E. Was könnte das sein?
Okay. Ein Edikt.
Ein Edikt? Das Wort gibt es.
Nochmal ein Edikt,
das kenne ich auf Deutsch, oder?
Ja, das Edikt.
Ist das sowas wie ein Exem? Das
ist, glaube ich, so eine Schrift oder sowas. Das ist
eine Schrift.
Ein Erlass, eine Verordnung, eine Obrigkeit. Temporal Addict, das ist das bestimmt wegen diesen Zeitwächtern, dass die ein temporales Edikt erlassen haben, dass man die Zeiten nicht ändern darf. Und deswegen Tribbles-Folge und so.
Vielleicht werden wir dann doch eine kleine Rick-and-Morty-Hommage-Folge sehen und schönes Zeitchaos entstehen lassen.
Rick-and-Morty. Es ist Doc-and-Marty und Rick-and-Morty.
Was habe ich gesagt?
Rick-and-Marty.
Ah, entschuldige bitte.
Du musst vierdimensional denken, Rick.
Morty, so. Du bist der Doc.
Gute Nacht.
Jesus, gute Nacht. Oder was
bis
auch immer.
Nächste Woche.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.